Es gibt ja auch schöne Ecken auf Mallorca, aber die meisten kennen ja nur den Ballermann. Das ist ja überhaupt nicht mein Ding. Mach's mir noch so einen Eimer.
Eimer!
Mach den Eimer wieder voll! Mach den Eimer voll! Mach den Eimer voll! Geil, Alter! Das ist Urlaub!
Ich muss dich was fragen, Tim.
Ja, frag mich.
Gibt es einen Gastroschein und wenn ja, hast du einen?
Du meinst, um eine Berechtigung zu erhalten, um eine Gastronomie zu führen.
Ja.
Es gibt sowas wie einen Gastroschein, der in meinen Augen an Lächerlichkeit nicht zu überprüfen, übertrumpfen ist. Den musste ich glaube, vor 9 Jahren erneut machen. Und das ist die Zulassung zur Hackfleischverordnung.
Oh.
Das heißt, du gehst in einen Raum rein, dort ist ein ramponierter alter Fernseher aus den 70er Jahren und dort wird ein Video dir vorgeführt, ohne weitere Erklärung, sondern wird einmal, kommt jemand rein, drückt auf den Knopf, wie man ordnungsgemäß mit frischem Hackfleisch umzugehen hat und wie man sozusagen ohne Pflaster und Ähnlichem dieses Hackfleisch weiterverarbeitet. Das guckst du dir an, das ist unfassbar schlecht gemacht und ist auch dermaßen nichtssagend. Dann hast du es angeguckt, dafür zahlst du, glaube ich, 20 Euro, dann kriegst du eine Unterschrift und dann kannst du Gastro machen.
Bisschen wie die Musterung.
Worauf ich hinaus, das ist ein bisschen will, so, als wenn du einen Pornofilm guckst und Frauenarzt werden kannst. Also das ist so, es ist eine unfassbar dämliche Geschichte.
Ich frage deshalb,
weil... Ich muss aufpassen, was ich sage, weil das ist ja, ich bin ja betroffen davon. Ich hatte diesen Nachweis nicht und ich war, als wir die Bollerei aufgemacht haben, ich bin ja sozusagen das Tempotaschentuch der Köche. So, das ist durch die mediale Präsenz, die ich habe und ich habe nun meine eigenen Gastronomien ja auch schon geführt und auch erfolgreich geführt, ohne große Einschränkungen. Und dann wurde wirklich, nachdem ich die Bullerei eröffnet habe und schon betrieben habe mit ungefähr 100 Mitarbeitern, mit meinem Partner, mit 25 Köchen, mit Umsatz, mit Gästen, ohne Lebensmittelvergiftung, wurde ich wirklich vom Amt aufgefordert, diesen Schein nochmal zu machen, damit ich überhaupt in der Lage bin, diese Gastronomie zu betreiben. Und das ist schon echt krass. Es gibt auch immer so Schulungsvideos, die irgendwann in den 70er, 80er Jahren hängen geblieben sind. Und so ähnlich ist das.
Also ich frage deshalb, die Kollegen von Fest und Flauschig haben das thematisiert und dort wurde berichtet, dass man so einen Gastroschein macht und um halt zu beweisen, dass man hygienisch rein ist und keine Würmer und Sonstiges in seinem Körper hat, muss man in einen, wie viel Uhr haben wir? Ja, kann ich. Man muss in einen Becher kacken.
Das ist richtig, das ist allerdings das Gesundheitszeugnis.
Also das stimmt wirklich mit
dir? Ja.
Ach.
Aber nochmal, ich kann da auch die Wiederholung irgendwie, ich kann es einfach nur, du gibst halt einmal, wenn du in der Gastronomie tätig bist, deine Stuhlprobe ab, dann kriegst du ein Gesundheitszeugnis und ab dann darfst du einfach die nächsten Dekaden und Jahre einfach nur weiter Gastro machen. Aber das ist genauso wie ein AIDS-Test beim Pornofilm. Also das ist eine große Ähnlichkeit. Der AIDS-Test von vor 5 Jahren nutzt hier eigentlich einen Scheißdreck. Also das ist schon schwierig.
Lass uns lieber über was Leichtes reden, über Schwerelosigkeit.
Oh, das war geil. Das war sensationell. Ich erlebe ja wirklich in meinem Leben derzeit so viele geile Dinge, die so ein bisschen an den Abenteuerspielplatz eines kleinen Kindes erinnern. Und ich durfte im Rahmen einer PR-Veranstaltung für den Big City Beat Club, World Club Dome.
Oh Gott, jetzt die schwitzen, du sagst
nochmal,
den Namen falsch.
Nochmal, Big City World Club Dome.
Nee, Big City Beats und das Ding heißt World Club Dome.
Entschuldigung, Big City Beats World Club Dome. Ist auch ein langer Titel.
Total.
Wurde ich eingeladen mit mehreren ebenfalls oder vielleicht sogar prominenteren Menschen, um an einem Parabelflug teilzunehmen. Dieser Parabelflug hat den Sinn, dass man sich für einige Sekunden, und das ist gar nicht so wenig, in der Schwerelosigkeit befindet.
22.
Das ist die dichteste Astronautenerfahrung, die man, glaube ich, als untrainierter, übergewichtiger Fernsehkoch machen kann. Und es war spektakulär. Einzigartig. Großartig. Also ich habe gesabbert vor Freude. Das war so toll. Auch nochmal ganz, ganz, ganz herzlichen Dank. Wir waren mehrere DJs und DJen. Wir waren Sportler, ehemalige Sportler. Es waren Influencer dabei und es war ein Fernsehkoch dabei. Das war ich. Und das war eine riesengroße Freude. Bin ich sehr dankbar für, dass ich das erleben durfte.
Erklär mir, was da passiert. Also wird einem da nicht schlecht? Was spürt man? Was fühlt man?
Naja, Schwerelosigkeit halt, ne? Und das ist gerade wie jemanden wie mich, ich habe frisch gewogene 103 Kilo, vielleicht ein bisschen mehr, und da bedarf es doch einer gewissen Muskelkraft, das auch aufrecht zu erhalten, und die Muskeln werden dadurch eigentlich mal entlastet. Du gehst in eine Parabel, du hast einen sehr hohen Steigflug, dann kommst du an eine Tangente, glaube ich, nennt man das? An
das
so einen Scheitelpunkt, an so einen Scheitelpunkt, und dann kippt das Flugzeug ab und da wird der Moment der Schwerelosigkeit erzeugt für ungefähr einen Zeitraum von 22 bis 25 Sekunden. Und du liegst auf dem Boden, weil es wirken sehr viel G auf dich, also sehr, du wiegst nochmal doppelt so viel für ein paar Sekunden, allerdings im Liegen, das ist noch zu ertragen, im Stehen ist das richtig anstrengend gewesen. Und dann kippst du ab und dann fängst du auf einmal einfach an zu schweben. Und das ist wirklich ein Gefühl. Ich kann es mit nichts vergleichen. Ich habe einige schwere Losmomente gehabt. Das ist einmal Baden im Toten Meer gewesen, wo was auch so ein gewisses Floating, was auch irritierend ist vom Kopf, wenn ich ein bisschen tauchen, allerdings ohne diese Atemanstrengung und ohne Geschirr. Aber es ist nochmal ganz, ganz, ganz anders. Also es ist unfassbar geil.
Du strahlst richtig. Ich glaube, das ist genau der Moment, wo wir sagen können, wo wir überhaupt sind.
Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian Merget.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh, wie gut das schmeckt.
Immer noch geil.
Das ist gut, ne?
Das ist das Beste. Wie gesagt, Ich kann jedes Mal nach dem Intro aufhören.
Und ich sag dir, die Leute, wir haben ja den Podcast sozusagen in freundschaftliche Testberichte geschickt.
Ja.
Und jeder, der den Podcast hört, sagt, und Bo ist natürlich extrem extra geil.
Ist es, ne?
Ist wirklich so.
Das ist so die Kirsche auf der Torte.
Ja,
oder auf dem Sandkuchen. Das wird noch zur Torte.
Es ist wirklich die Cherry on the Cake. Es macht wie immer riesengroßen Spaß. Hm? Und wie immer möchte ich mich zu Anfang gar nicht mit dir großartig verlabern, sondern erklär ganz kurz für die unwissenden Menschen, was ist das hier?
Mach du noch mal.
Soll ich mal machen?
Ja, heute machst du mal. Ja, also heute ist mal so, ich bin heute mal Gast in meinem eigenen Podcast.
Fiete Gastro.
Ich bin Podcast heute. Podcast.
So. Witziger wird's heute nicht mehr.
Nee, ich glaube auch nicht.
Du hast einen klitzekleinen Leitfaden, den ich dir immerhin kredenzt habe. Aber unterm Strich, wie du so schön sagst, ein reiner Laber-Podcast mit Entertaining- und Kulinarik-Faktoren.
Und Infotainment.
Infotainment.
Ja. Ganz wichtig. Infotainment, das ist ja der einzige Wissensbereich, in dem ich mich wirklich sehr wohlfühle. Das ist Gastronomie und Kulinarik. Da habe ich immer eine gewisse Haltung und eine Meinung dazu. Versuche natürlich dort auch meine Gäste hin und wieder mit hinzubewegen, dass wir einen Erfahrungsaustausch machen. Ich sag mal von Gastgeber professionell zum Gast als solchen, um gegebenenfalls vielleicht auch mal eine Überschneidung der Meinungen zu erreichen, um dann auch mal ein Statement abzugeben. Den anderen Bereich, das ist eher so, ich beschreibe es mal als Halbtresenwissen. Jeder, der schon mal in der Kneipe war und über, ich sag mal, Nationalfußball diskutiert hat, weiß ungefähr, auf welchem Wissensstand ich mich denn dort bewege. Und auch dort erhoffe ich mir natürlich sehr viel Intellektualität und Tiefe seitens meiner Gäste, um an dem Ruhm sozusagen mitzunaschen und dadurch auch ein wenig schlauer bei rüberzukommen.
Und da haben wir an nichts gespart heute, denn hier kommt der erste Tipp für den heutigen Gast.
Ja.
So viel sei verraten, es ist ein Er. Mhm. Er hat während seiner Schulzeit zeigte er riesengroßes Talent zum Kunstturnen und wurde sogar Jugendmeister.
Das könnte auf mich zutreffen.
Anschließend absolvierte er eine Ausbildung zum Tanzlehrer und studierte eine Zeit lang Soziologie, bis er sich Mitte der 1990er Jahre der Stand-Up-Comedy zuwandte.
Mitte der 90er? Also so ein Jungspund. Ja, so ganz frisch, so ein Rookie, so frisch dabei.
Ja.
Ja, gerade erst mal knapp 23 Jahre.
Soll ich dir mal seinen Lieblingswitz vorlesen?
Ja.
Warum möchten Männer gern, dass Frauen Lederklamotten tragen? Sie riechen dann so schön nach Leder. Überlegst du jetzt, wer es ist, ob der Witz gut ist?
Ich überlege gerade, wo der Witz ist. Ja? Dazu muss man sagen, du liest mir das hier gerade vor und das sind ja so lange, lange, lange Pausen. Das ist das Schwierige an Witzen.
Da hast du recht.
Es gibt immer den Moment bei Partys oder sonstigen, da weiß man nicht mehr so richtig und dann fängt man an, Witze zu erzählen. Und dann kommen so zwei, drei gut geübte, dann gibt es immer die Person, das bin meistens ich, der sagt, ach nee, ich weiß wirklich keinen, ich weiß. Und dann lachen alle und dann will man doch nicht ganz unbeteiligt sein, fängt an, Witz zu erzählen und dann kommt dieser Moment des...
Das ist im Prinzip der Moment, wo wir den Gast reinholen
sollten.
Und
dann ist so, schwierig halt. Und dann brauchst du einen echt guten Typen am Tisch, um diese Scheißsituation wieder zu retten. Deshalb bin ich sehr dankbar über den Gast. Wir begrüßen mit viel Pauken und Trompeten niemand Geringeren als die spektakulärste Perücke in der deutschen Medienlandschaft, ja. Atze Schröder.
Ja, herzlich willkommen.
Da bin ich. Darf ich den Witz gleich mal klarstellen?
Ja, bitte.
Warum mögen Frauen, Männer so gerne Frauen in Leder?
Ich habe keine
Ahnung.
Da kann
man ja nicht schlecht mit Leder antworten. Ne?
Ja, das ist so.
Ja, warum mögen Männer gerne Frauen in Leder? Weil sie dann so schön nach neuem Auto riechen.
Und ich schwöre bei Gott, so stand der auf Wikipedia, aber das war höchstwahrscheinlich der Tag, wo Wikipedia offline war.
Ja, bei Wikipedia steht ja auch, dass ich eine Perücke trage.
Und das kann ich an dieser Stelle bestätigen. Volle Haarpracht.
Ja,
volle
alles da.
Und diese
Porsche-Brille.
Wikipedia ist eh so. Kann mir jemand mal bitte ganz kurz, hallo Atze erstmal.
Ja, hallo.
Soll ich Atze oder darf ich den Vornamen nennen?
Sag ruhig Atze zu mir. Atze, ne? Sagt meine Mutter ja auch.
Sagt deine Mutter wirklich Atze zu dir?
Ja, das ist ja mein Spitzname.
Ernsthaft?
Ja.
Ach was, guck mal.
Ja.
Das ist ja mal ganz geil. Ich weiß nicht, kennt ihr diese Gesprächsführung? Atze Schröder ist ja per se ein Kunstname.
Ja.
Ein Künstlername,
ja.
Tim Mälzer
ist ja mein... Du heißt ja auch sicher nicht Tim Mälzer.
Doch, oder? Ich heiße wirklich Tim Mälzer. Das ist ja, als Koch habe ich nicht rechtzeitig dran gedacht, mir einen künstlerischen Aspekt drumherum zu verpassen und auch mit einem Künstlernamen zu garnieren. Ich hab einen Spitznamen, der heißt Tim Tonic. Das ist aus vergangenen Zeiten. Ist auch übrigens das Synonym, wo ich als DJ immer auftrete. Aber
ist auch gut. Ist ein geiler Spitzname.
In der Gala stand die Woche noch ein anderer Spitzname von dir.
Welcher?
Timoszewski?
Was?
Ja.
Ich zum ersten Mal.
Ja. Ich auch.
Und ich müsste es ja wissen.
Und ich stand diese Woche in der Gala und ich weiß nichts davon.
Ja.
Ich muss wieder mehr zum Arzt gehen.
Ja.
Das ist wirklich so.
Die Pressearbeit funktioniert hier.
Aber kennst du nicht diesen Moment? Und da bist du wirklich so ein spektakulärer Fall. Es gibt ja gerade in bestimmten Bereichen, wo der Künstlername wirklich der Name ist, unter dem man Menschen kennenlernt und auch im Allgemeinen kennt. Wo denn allerdings, wenn Insider mit dem echten Geburtsnamen immer wieder angeben? Und du bist jemand, wenn sie praktisch die Nähe zu dir darstellen wollen und auch klar zum Ausdruck bringen wollen, ich kenne den schon richtig gut, und dann kommt immer der offizielle Vorname. Und ich frage immer, wen meint der denn? Wer meint der
ja,
denn?
Und es ist eben genau das Gegenteil. Wer mich gut kennt, weiß, dass selbst meine Mutter Atze sagt.
Ja, das wusste ich wirklich nicht.
Ja, und also wenn einer auf die Wurst haut und sagt, ich weiß, dass er Thomas heißt. Nein, Atze.
Das ist wie Aki bei Bosse, weißt du? So, wenn ich sage mal Bosse, und dann aber die guten Leute sagen alle Aki.
Heißt das so?
Ja, Aki ist immer, also derjenige, der Bosse besonders gut kennt, und das ist wirklich ein feiner Kerl. Oh, aber wer sie nicht lächerlich machen möchte und sagt, hier, Bosse ist da, dann sagst du eben, Aki ist da. Oder ich habe Aki getroffen. Das ist denn so. Und bei mir ist halt Tim. Und bei dir ist es jetzt auch Gott sei Dank gut zu wissen.
Ja, das ist ja
Atze.
So wie bei Susi Zorc.
Also, und Wikipedia, kann mir das mal jemand erklären?
Ey, auf jeden Fall, bei mir stimmt die Hälfte wirklich absolut gar nicht.
Wollte ich gerade sagen.
Ich verbessere das aber auch nicht, weil ich es ja gut finde, wenn dann so 1000 Geschichten in Umlauf sind. Also mir kommt das sehr zugute.
Was stimmt nicht über dich bei Wikipedia? Ich habe den Auszug leider gerade nicht. Kannst du das mal kurz googeln?
Also was stimmt ist, ich war tatsächlich deutscher Jugendmeister im Gerätetouren.
Hast auch immer noch eine Topfigur.
Ja, und ich mache wirklich seit 15 Jahren keinen Sport mehr. Also wirklich gar nichts. Also
ist null.
Top aus.
Ja, Wahnsinn, das ist mir ein Rätsel.
Ja, ich habe mir selber eben im Spiegel zugezwinkert. Was absolut gar nicht stimmt, ist Tanzlehrer. Aber ich kann euch mal erklären, wie das entstanden ist. Ich war bei Was bin ich? Und dann sollte die Jury eben erraten, was mein angestammter Beruf ist.
Ja.
Und da ich irgendwas sagen musste, ich bin ja abgebrochener Student, habe ich eben Tanzlehrer gesagt.
So, der Klassiker.
Jetzt wurde das erraten und dann habe ich noch, dann wollten sie mich überprüfen, dann haben sie mir die Assistentin, so eine federleichte Düsseldorferin mit unter 40 Kilo, mit der habe ich dann Rock'n'Roll getanzt. Und ich habe tatsächlich irgendwo mal so einen Rock'n'Roll-Kurs gemacht. Also so die Grundschritte hatte ich drauf. Und dann, weil die so leicht war, konnte ich mit der sowieso machen, was ich wollte. Da habe ich die so einmal so im Salto durch die Luft und zack, so hingekniet und die auf mein Knie. Und ab da war für alle klar, der war wirklich Tanzlehrer.
Wobei man auch sagen muss, bei Wikipedia an der Stelle, es steht fiktive Biografie. Tanzlehrer. Aber trotzdem geil.
Ja, irgendwie so. Ist auch geil. Ne? Meistens habe ich mich nie gewehrt, aber euch kann ich nicht anlügen.
Weißt du, was ist? Das habe ich noch nicht geschafft. Du hast bei Wikipedia eine Abteilung, also eine Unterteilung mit dem Titel Kontroversen erreicht. Das,
wenn ich schon alles verklagt habe. Ich wurde ja nicht nur verklagt, ich habe auch verklagt. Hattest du noch nie eine Klage am Hals?
Nee, die üblichen Beschimpfungen bei Facebook und Instagram, wobei Instagram noch einen Ticken weniger, aber bei Facebook und so.
Aber nie so vor Gericht wegen, weil einer deinen Namen falsch ausgesprochen hat oder dich irgendwo abgelichtet hat mit deinem.
Ja, doch.
Mit deiner Perle.
Ich andersrum schon.
Also
ich
du hast schon einige Wette auch verklagt.
Ich halte das ähnlich wie einigermaßen jeder intelligente Mensch, der auch in den Medien tätig ist, dass ich wirklich versuche, einen Deckel über das Privatleben zu halten und nicht, weil ich mich dafür schämen muss, sondern einfach, weil ich finde, privat ist privat und das eine ist das andere und ich versuche mein Geld damit zu verdienen als Koch oder kochender oder manchmal vielleicht auch unterhaltsamer Mensch in den Medien mein Geld zu verdienen und nicht mit meinem Privatleben. Und da musst du, das weißt du ja auch sehr genau, sehr hart und manchmal auch wirklich mit Kanonen auf Spatzen schießen und das habe ich nicht häufig machen müssen, aber ich habe es machen müssen.
Ja, kostet auch Geld.
Ja.
Aber man muss das wirklich wollen, ne?
Ja. Wurdest du verklagt?
Ich wurde von Fritz Wepper mal verklagt, weil ich behauptet habe, also hatte er gerade seine neue frische Tante, die ja 50 Jahre gefühlt zumindest jünger war als er und seine Frau auch noch. Und da habe ich gesagt, naja, wie muss man sich das vorstellen? Er kommt aus der Dusche, ne? Er hat wahrscheinlich beim Knutschen das Gebiss noch nicht drin. solche Sachen. Ja. Und das fand er nicht witzig. Und da hat er mich verklagt. Ist aber tatsächlich der Einzige, der mich bisher verklagt hat. Ich weiß noch.
Weshalb? Ganz, wegen der Zähne?
Ja, wegen drei Sachen. Dass er
duscht.
Das erste,
ich dusche gar nicht.
Ja, genau.
Ich dusche nicht.
Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie der Gag ging. Ich habe ihm aber unterstellt, dass er beim GV eigentlich auch nur daneben steht. Und anstatt dann zu sagen, ich habe wenigstens noch GV, ich hatte im gleichen Atemzug, hatte ich auch Ulrich Wickert durch den Kakao gezogen. Bei Ulrich Wickert habe ich gesagt, ja, der hat ja mit Julia Jeckel jetzt Kinder gekriegt, Zwillinge. Und zu der Zeit war er so als Weinexperte unterwegs. Da habe ich gesagt, er hat Zwillinge, beide gesund. Gut, der eine korkt ein bisschen. Und ich habe den Wickert getroffen bei Lanz und der fand das witzig. Er sagte, super, also normale Reaktion. Dann habe ich über Kalli Kallmund im gleichen Atemzug Witze gemacht, dass ja, Kalli Kallmund hat ja auch eine hübsche Frau, wo man immer denkt, so ein Fettsack, ne, und der muss ja erstmal, das ist ja, die macht wahrscheinlich erstmal so eine Baustellenbegehung, bevor
die GV. Ich lass dich mal alleine um Kopf und Verstand reden.
Und damals habe ich gesagt, ja, bei Kalli Kallmund, die Frau ist halt Optimistin, die denkt, selbst die dickste Kerze hat irgendwo einen Docht. So, und dann hat die Bildzeitung.
Ist nicht witzig, aber ist witzig.
Ja, wenn gelacht wird, reicht's mir ja, ne?
Ja.
Aber dann wurde die Bildzeitung aufmerksam und hat versucht, ihn so da gegen mich in Stellung zu bringen. Und der hat einfach gesagt, ja, der Atze ist einfach nur neidisch. So und dann, und so reagiert man. Und Wepper war natürlich uncool und hat mich verklagt.
Und du hast aber gewonnen. Sonst könntest du das heute nicht erzählen.
Ja, mal so, ne? Amtsgericht München, so, die waren natürlich mehr auf Weppers Seite. Aber als die ganze Sache dann. Wenn mich dann einer verklagt, dann gehe ich auch wirklich bis zur UN.
Ne? Was, wenn du jetzt stattgegeben hättest, hast gesagt, alles klar, nehme ich an, irgendwie war ich, ist bei mir nicht als Beleidigung rausgegangen, aber wenn es als Beleidigung ankommt, ist immer die Geschichte Sender und Empfänger. Was hätte das zur Konsequenz für dich gehabt? Weil du hast es ja schon gesagt.
Irgendeine Zahlung, Unterlassungsgebühr oder wie sich das nennt. Aber wie du eben schon sagtest, in dem Fall, wenn du jemanden verklagst, das ist teuer und du musst auch dranbleiben, das weißt du ja auch. Du darfst ja nie nachlassen, also musst ja auch Stärke zeigen. Und umgekehrt auch, wenn mich einer verklagt, muss er wissen, ich klage wirklich bis zum Ende durch.
Ich hab alles, was meinen Bereich angeht, meinen privaten, da bin ich auch echt rigoros. Da muss ich einmal sagen, das mag ich nicht, weil ich finde, dass die Kontrolle sollte ich selber innehaben und nicht irgendjemand anderes, sollte nicht über mich machen dürfen, was er will. Mal abgesehen davon, wenn ich jetzt wirklich kriminelle Energie zeigen würde, um irgendwas grob fahrlässig oder vielleicht auch mit Absicht Dummes zu machen, dann ja, muss ich mitleben, aber alles andere muss ich nicht mitleben.
Das stimmt. Wenn du eine Bank überfällst, musst du mit den Konsequenzen leben.
Wollte ich gerade sagen, wenn ich dann sage, irgendwie so, da dürft ihr aber nicht drüber schreiben.
Ich wusste das
so, nicht. Ich wusste das doch nicht. Und ich will auch nicht, dass das durch Öffentlichkeit. Darf ich mich nicht von.
Wie würdet ihr denn eine Bank überfallen?
Ich glaube, Gentleman-Räuber.
Ja, ich würde auch sagen, ne? Ganz nett an den Tresen, mal eben kurz die Waffe gezeigt. Ja. Wenn Sie jetzt keinen Ärger machen, wir machen Ihnen garantiert keinen Ärger. Schieben Sie das Geld rüber. Sie sind versichert. Wir haben einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.
Ich war neulich im Kino und habe nur so eine Vorschau gesehen von Filmen mit Robert Redford, den ich wirklich nicht so geil finde. Das ist mir ein bisschen zu sehr ein Frauentyp. Aber da macht er so, fängt er an so
Gentle Story.
Fängt an, so Gentleman-Räuber zu werden und überfällt so Banken. Und ich mag diesen Dialog, wie er seine neue Freundin kennenlernt. Wie heißt sie im Film?
Ich weiß
es nicht. Ich habe auch nur die Vorschau gesehen, habe dann so ein bisschen gegoogelt, mich informiert. Es ist ja eine wahre Geschichte, die da verfilmt wurde. Und der Typ hat vor Jahren seine Geschichte mal Clint Eastwood angeboten. Eben als Drehbuch zum Kauf. Und Clint Eastwood war, East Clintwood war nicht interessiert. Ja. Und dann hat er halt noch eine Bank überfahren, weil er kein Geld hatte.
Hat's Pitt Red gemacht.
Ja, und dann wurde er geschnappt.
Nach dem Angebot.
Eigentlich war alles gut.
An den Rechten seiner Verfilmung. Hat er noch. Aber ich fand das so, ich finde das so geil, wenn alte Leute echt Blödsinn machen, wenn die einfach so sagen,
ging gegen mich.
Aber du bist auf jeden Fall dichter am imaginären Banküberfall dran als ich. Also,
ich glaube, von der kriminellen Energie tun wir uns nicht viel. Wir haben das skandalisiert. Man kann ja auch kriminelle Energie ersetzen durch kreative Energie.
Absolut. Ich war immer ein Mensch, ich habe keinerlei kriminelle Energie. Also wirklich keinerlei.
Das auch nicht als Kind?
Naja, also wenn du jetzt mal zündeln und seiner Mutter einen Zwickel aus dem Portemonnaie klauen, um sich Schaumküsse zu kaufen, dann ja, aber das ist ja eher so. So, aber ich hatte schon echt immer ein Scheißgefühl beim Schwarzfahren. Ich bin wirklich S-Bahn gefahren, ich bin ausgestiegen, habe mir doch ein Ticket geholt.
Ich hätte dich da wirklich anders
eingeschätzt. Nee, gar nicht. Nein. Ja,
du kommst aus Pinneberg.
Nein.
Du musst das doch von Haus
Nein,
aus.
Nein, gar gedacht, nicht.
Du wärst so richtiger.
Nein, um Himmels Willen, ich könnte nicht schlafen.
Und heute im Auto auch kein Stinkefinger?
Das ist nicht kriminell.
Das ist strafbar. Das ist ein Unterschied.
Das kommt drauf an.
Also, du lässt dich doch nicht beleidigen oder bedrohen. Also, da würde ich dich ganz hinten einstufen.
Ja, doch. Ich bin da so. Ich habe neulich wieder eine E-Mail bekommen für irgendwas, für meine Visualität, die Zähne oder meine Ausdrucksweise im Fernsehen. Also, unterirdisch in der Kommunikation, wo jemand sich nötig gefühlt hat, die Verbalität, die in dem Unterhaltungsformat, das ich betreibe, Kitchen Impossible, aufzugreifen, in einer Beschwerde-E-Mail mich wirklich als dickes, fettes Schwein bezeichnet hat und sonstige. Und ich müsste alles überlegen. Und dann lese ich das und dann schreibe ich, Recht haben Sie, vielen Dank für den Hinweis. Mit freundlichen Grüßen, Ihr Tim Melzer.
Du antwortest.
Ich schreie nicht.
Du lässt antworten.
Ich lasse antworten.
Das ist natürlich auch immer geil.
Und dann das Einzige, was mich ärgert, dass ich nicht dabei bin, wenn er das liest. Weil das ist doch so, also entweder sagt er, so, dem habe ich es aber gegeben, der hat mir jetzt auch recht gegeben, oder der sagt so, was soll ich denn jetzt noch beschimpfen? Also das ist doch dann entmachtet.
Die meisten brechen ja weg dann.
Das wollte ich
bei einer Antwort brechen die meisten ja schon, tut mir leid, habe ich nicht bedacht, Entschuldigung, ich finde dich eigentlich ziemlich gut.
Ja, wirklich.
Ja, ist immer so.
Schatz, der hat geantwortet.
Ja, ich bin mal fast in eine Schlägerei geraten.
Na bitte, weiter.
Endlich, da kommt die Kriminalität jetzt
nicht. Nee, da war ich abends unterwegs und da haben drei Männer auf meine weibliche Begleitung geguckt und ja, vor allem auf den Busen geguckt und haben mir einen dummen Spruch gegeben. Und dann bin ich dran vorbeigegangen und meinte halt nur so, oh, fickt euch. Irgendwie so und dachte, boah, einfach Signal reicht, das ist jetzt nicht nett, musst du nicht machen. Dann haben die mich umringt, ummantelt sozusagen und wollten mir Kloppe geben, wollten mich verhauen. Und ich dachte auch in der Situation, ich bin schon oft in grenzwertigen Situationen gewesen, aber an der dachte ich so, boah, das wäre mal ein Moment gewesen, einfach mal die Fresse zu halten. Konnte ich aber nicht, hat sich nicht richtig angefühlt, musste ich raus, der Druck musste weg.
Wie ging's aus?
Er sagte mir, der Erste laberte mich an und sagte, ich soll mal hier lernen, ein bisschen Respekt zu zeigen. Woraufhin ich in einen Laberflash allererster Güte gekommen, wo ich sage, Kollege.
Das kommt aber jetzt nicht überraschend.
Nee, das ist wirklich so.
Aus den Ersten weggelabert.
Ich fing an, durch den Hintern einzuatmen und vorne rauszuatmen und verbal Feuerwerk. Ich habe ja Respekt. Ihr wollt, dass ich euch Respekt zeige, aber ich bin hier mit meiner Frau unterwegs und ihr labert sie irgendwie dumm an. Und es könnte eure Schwester, eure Mutter, es könnte alles sein. Irgendwie. Es könnte jemand von euch und ihr wollt, dass ich Respekt. Wenn ich mit eurer Schwester unterwegs bin, wollt ihr doch auch, dass ich euch mich irgendwie gerade mache, wenn da drei Vollpfosten kommen und irgendwie eure Schwester anlabern, wollt ihr auch, dass ich mich habe. Dann siehst du schon, wie so leichtes Zittern in den Augen.
Irgendwann seine eigene Zunge verschluckt.
Ich glaube, das wäre das Einzige, was ich mir noch antun wollte. Die Zunge. Aber dann merkst du das Flackern in den Augen so ein bisschen. Ist der irre? Was macht der hier?
Gute Taktik.
Hier sind drei Menschen vor ihm. 150 Kilo, reine Muskelmasse, Oberarme wie ich, Oberkörper, irgendwie alles so Pumper. Und dann zögert er so, aber das nächste Mal passt du ein bisschen auf. Dreht sich um und geht weg und
dann fing dein Herz richtig an zu klopfen.
Alter, das war kein guter Moment. Die Körperspannung, die ich benötigte, um die Stimmbänder am Schwimmen zu halten, die sagte alles in sich zusammen. Und dann gab es mal ganz kurz so dieses, kennst du dieses ganz leichte Zittern am Damm?
Das war so ein Arbeitssieg. Ne?
Ja, das war wirklich, da klopfe ich mir bis heute drauf irgendwie auf die Schulter, weil ich dachte so, ganz geil. Aber ich habe auch schon während meiner Verbalattacken auch schon in die Fresse
gekriegt. Vor allem, die Dame wird das ja jedem erzählt haben, dass du drei
Jungs... Nein, die war richtig sauer. Die war richtig weil ich mich im falschen Moment breit gemacht habe. Also sagte, komm, Digga, da ist
auch so. Ach so, die wollte nicht, dass du dich prügelst, die wollte einfach, dass du weitergehst.
Ich wollte mich nicht prügeln, ich hatte gar kein Interesse.
Nein, aber sie auch nicht, du solltest gar nicht reagieren.
Am besten, weil das war einfach echt eine Grenzsituation, wo ich auch wirklich anders hätte nach Hause gehen können. Und das ist leider mein Nachteil. Ich glaube, da sind wir nicht ganz fremd. Da sind wir uns sehr ähnlich. Wir haben uns ja auch schon ein, zwei Mal privat gesehen. Ja. Auch in Situationen, wo Dinge mal kommentiert werden können. Und da sind wir uns sehr ähnlich. Also wir lassen doch lieber Zähne liegen als die Pointe, oder?
Ja, natürlich. Da vergessen wir links und rechts. Da werden wir zu Autisten. Da beißen wir zu. Aber verbal, ne? Wie so Pitbulls.
Ja. Aber was wir nicht vergessen wollen, Tim. Ja. Du hast es ja eingangs erzählt. Wir sind auf der einen Seite ein Entertaining, ein Info Training Podcast, auf der anderen Seite wird Kulinarik trotzdem nicht ganz klein geschrieben und wir feiern oder wir besprechen immer den Tag des.
Oh,
und jetzt guck mal bitte.
Zelebrieren. Ich brauche gar nicht gucken. Darf ich vielleicht, mein lieber Sebastian, ganz kurz eine kulinarische maritime Geschichte einstreuen, die sehr viel mit dem zu tun hat. So, ich war mit meinem Boot in Calador.
Auf Mallorca.
Oh, so,
ich liebe diese Geschichte.
Dann kam, die ist auch wirklich, wirklich gut. Ich glaube, in meiner Fantasie ist sie nochmal gewachsen, aber lass sie einfach so.
Nee, die ist so.
Die ist so, ne?
Ich schließe die Augen.
Ja. So. Fantasie gibt auf bei der Realität.
Wunderbar, eine gute Geschichte muss nicht auch noch stimmen, aber diese stimmt, natürlich. Und so, der Produzent von Markus Lanz kam zu Besuch und hatte Lebensmittel mitgebracht, weil er sagte, heute kochen wir an Bord. Ja, super, wir kochen an Bord. Dann kam der an Bord. Und dann haben wir natürlich erstmal getrunken. So, dann haben wir noch mehr getrunken. Und
übrigens darf ich auch ein bisschen ausschmücken, so wie ein altes Ehepaar.
Ja.
Atze Schröder zeichnet sich wirklich durch einen hervorragenden Frisurengeschmack aus, aber die Badebekleidung lässt hart zu wünschen übrig. Ihr müsst euch diesen ehemaligen Bodenturner, Kunstturner in einer Speedo,
pornografisch
angehauchten Speedo. Und Atze ist ja kein Mensch, der jetzt unbedingt, ich sag mal noch von studentischem Aushilfsgehalt lebt. Die Speedo war so alt, dass sie schon Wollmäuse getragen hat. Wenn die Klamotten so leichte Mäuse kriegen.
Aber kann die denn schon nach 30 Jahren ausgeleiert sein?
Nein, auf gar keinen Fall.
So ein Ei guckt meistens raus. Also es ist immer ein großer Schock, wenn Leute neu an Bord kommen und ich habe dieses Speedo.
Wirklich ein abartiger Anblick. Früher in den 70er Jahren haben die Männer immer gerne so kurze abgeschnittene Jeans getragen. Aber so hardcore abgeschnitten.
Wieso früher?
Das gerade alte Männer, Lemmy hat immer so eine getragen. Der Hodensack wirklich immer latent raussehen. So viel Spannungskraft hatte die Speedo auch von Atze.
Ja, genau. Warum soll man nicht sagen, wenn es einem gut geht? Ich musste dafür letztes Jahr schwer bezahlen, weil Weißenherz und Jens Oliver Haas und Björn Mandl, die ganzen Autoren, besuchen mich einmal im Jahr auf dem Boot und die hatten 10 von diesen Speedos gekauft, und hatten alle diese Speedo an und das muss für den ganzen Hafen, war das glaube ich ein kultureller Schock. Naja, lass mich bitte, wie Dieter Thomas Heck jetzt sagen würde, mein lieber
die Kulinarik,
mein lieber Tim, mein lieber Sebastian, lass mich bitte diese Geschichte noch zu Ende erzählen. So, also Markus Heidemanns und ich waren am Kochen, aber eigentlich mehr am Trinken und irgendwann stellten wir fest, wir können gar nicht mehr so, weil wir so breit sind. Und Markus ist ja auch ein guter Freund von dir und sagte, Tim wohnt doch hier in Calador, den rufe ich jetzt an, der ist doch Koch, oder? Ja, der ist Koch, ja. So, dann haben wir dich angerufen, jo, ich komme, mach euch keine Sorgen, ich bringe noch ein paar Lebensmittel mit. Dann muss man sich vorstellen, plötzlich kommt Tim Melzer über den Steg und wir waren schon schön am Bechern und Tim hatte so 2 Tragetaschen mit Lebensmitteln und in einer Tragetasche waren Datteln im Speckmantel, aber von Erasco. In unsere entsetzten Gesichter
das Gute darin.
Genau, das Erascoron. Und Tim sagte in unsere entsetzten Gesichter, die kriegt keiner besser hin. Ne? So, und dann stellte er die Lebensmittel erstmal auf den Steg und kam an Bord, weil da gab es ja was zu trinken. So, dann haben wir gemeinsam weitergetrunken, an Essen war gar nicht mehr zu denken. Und dann lagst du auch irgendwann so an dem Offizierstisch. Am nächsten Morgen zumindest.
Ja, das war der nächste Morgen.
Ja, ja. Wie das so endete, wissen wir gar nicht ganz genau. Auf jeden Fall, es war feucht fröhlich. Und Tim lag dann. Und dann sind wir auch irgendwann rausgefahren. Es kamen noch mehr Leute an Bord.
Wir hatten natürlich einen offiziellen nüchternen Kapitän dabei.
Natürlich. Ist klar. Ja, und das Boot war ganz voll. Wir nannten das Sommer der Liebe und fuhren dann in die so um die Ecke an die Südküste, waren dann den ganzen Tag da, entweder am Strand, an Bord und so weiter, fuhren irgendwann wieder zurück, dann kam der nächste. Und ich glaube, dann kam noch ein dritter Tag, wir hatten aber immer noch nicht gekocht und gingen abends in die Hafenkneipe. Und die Hafenkneipe wird von einem Kölner Wirt, der also wirklich auch so spricht, ne? Was wollt er trinken? Bei dem endet jede Geschichte, die er am Tisch erzählt hat.
Wie hieß das? Windmühle, ne? Hatte so einen typisch
mallorquinischen Windrose, Rolfs, genau. Windrose, Rolfs natürlich mit Apostroph.
Hatte so einen typisch mallorquinischen Namen. Ja,
Rolfs Windrose. So, jetzt war Rolf, Paul Panzer war übrigens dann auch irgendwann noch dabei.
Micky auch.
Und Micky auch, ja. Und auf jeden Fall eine illustre Truppe. Und Rolf, der Kölner, ne, der selber Koch, sah Tim Melzer und kriegte jetzt Manschetten. Weißt du, immer große Fresse. Jeden Tag, wo ich da essen war, kam der immer an, ich habe noch eine frische Dorade da. Was wollt ihr trinken? Der haut dann immer Feuer auf den Tisch. Ne? So an dem Tag kam der auch und meinte, jetzt müsste er mal richtig was zeigen. Und Tim sagte nur, immer, hast du vielleicht einen Schnitzel da?
Ich dachte, das war Rolf Windrose.
Ja, keine Experimente. So, ne?
Klingt Schnitzel gut.
Ja, und dann, da ging es wieder drunter und drüber. Und er war aber wirklich, weil er so promigeil war, dieser Wirt, war er auch natürlich stolz, dass jetzt so eine Truppe da war. Und normalerweise, wenn du auch nur ein Krümel vom Tisch wirst, dann tickt er schon komplett durch. Und da war es eben so, Paul Panzer rauchte Zigarre, trank,
ich greife noch mal ganz kurz
so weg zur Seite. Und der Wirt kam auch so, alles kein Problem, mach ich gleich wieder so. Was wollt ihr trinken? Ja, was wollt ihr trinken? Also, jetzt wo wir gerade kulinarisch sind, bevor ich gleich wieder zum Boot zurückspringe.
Das ist auch Schnitzel, das einzig kulinarische gerade.
Jetzt muss ich euch mal eine tolle Geschichte erzählen. Passt hier super in die Gastrunde. In diese 4 Jahre bin ich zur großen Windrose gegangen, wenn ich Deutsch essen wollte. Und jedes Mal, wenn ich da war, sagte er, ich habe noch eine frische Dorade da. So, jahrelang bin ich kein Risiko eingegangen. Und irgendwann war ich alleine da. Rolf, hör mal, er wieder, ne? So was wollt ihr trinken? Ich hab noch eine frische Dorade da. Ich sag, pass auf, ich nehme mal die Dorade heute, nach 4 Jahren. So, Stunde weg. Irgendwann kommt er mit so einem Fischteller, aber so einen halben Meter großer Fischteller. Und da waren 3 Sorten Fisch geschreddert drauf, 3 Sorten. Und keine Sorte war Dorade. So, und jetzt, um das vorsichtig auszudrücken, er ist jetzt für Kritik auch nicht gerade offen. Ne? Sondern er schwirrte wieder ab, kam irgendwann wieder. Ich sag immer, Rolf, ja, was ist? Ne? So, wenn du nicht dabei bist, ist ja sehr forsch. Ja, was ist denn? Ja, ich sag immer, Rolf, aber das ist jetzt hier auch, das ist aber keine Dorade. Weißt du, das heißt, ja, weiß ich doch, dafür habe ich dir ein bisschen mehr gemacht. Und dann kam noch, was willst du trinken?
Das ist aber auch so eine Argumentation, der kannst du dir auch nicht entziehen, nee, das ist alles in Ordnung.
Ja, du kannst nichts mehr, du kannst nichts mehr sagen. Und er, wie gesagt, er ist nicht für Kritik offen. Ich habe Gäste da erlebt, die haben nach einer Stunde, obwohl die nur einen kleinen Salat bestellt haben, gefragt, sag mal, wo bleibt denn ein kleiner Salat? Dann hat er den das Besteck vom Tisch genommen, hat gesagt, so, weg hier, abhauen, tschüss, kein Bock auf euch. Und sagte ihnen, Micky war auch dabei, in unser entsetzten Gesicht, da sagt er, wer nicht warten kann, geht zum Burger King, so einfach ist das. Was wollt ihr trinken?
Ich habe noch Dorade.
Naja, auf jeden Fall, diese Geschichte mit Tim Koch bei mir auf dem Boot ging so aus, dass dienstags, in meiner Erinnerung, als du endgültig das Boot verließ, diese Lebensmittel immer noch auf dem Steg standen, aber mittlerweile schon Haare hatten und 3 Fremdsprachen.
Und teilweise sich selber zurück ins Auto getragen haben.
Ja, aber die Erasco...
Eroski.
Eroski. Siehst du, dann habe ich die Geschichte bis heute falsch erzählt. Ich habe jetzt allen erzählt, du hättest Datteln im Speckmantel, gut, dass wir das heute geklärt haben. Wirklich von Erasco mitgebracht.
Erasco sind Suppen, ich dachte schon.
Eintöpfe, und Eroski ist der Supermarkt.
Genau, in Spanien.
Ja, aber Erasco, das Erasco
macht aber qualitativ nicht besser. Also ja, das, die Geschichte ist das schon. Aber
ich habe gedacht, gut. Du hättest wirklich was von Erasco mitgebracht.
Du, das gibt gute Dinge, die man, ich sag mal, vorproduziert einkaufen kann, um zum Schluss noch ein bisschen mit frisch gehackter Petersilie verfeinern kann.
Schön ist immer, wenn so ein Top-Koch reinkommt und sagt, kriegst du besser nicht.
Was wollt ihr trinken? Was wollt ihr trinken?
Ich mach dir eine frische Dorade.
Aber die Geschichte war wirklich so, also das kannst du dir, jeder, der so denkt, ach so, hier die Comedy-Stars und Sternchen der Fernsehlandschaft und das ganze Mallorca, eigene Yacht, und dann denkst du an Glam, Champagner und das ist anders. Das Leben ist anders. Das Leben Leben ist sehr ernüchternd und ich glaube, sehr viele Menschen, die hin und wieder mit ihrem Leben hadern und uns dort an Bord gesehen hätten, würden jetzt sich zurücklehnen und sehr zufrieden mit ihrem eigenen Leben sein. Ja, das hat manchmal von außen betrachtet auch was sehr Trauriges. Traurig war in dem Sinne definitiv die Badehose. Das war das Traurigste. Sehr traurig war dann eben auch mein Einkauf von Roski.
Das war ein Riesenspaß, aber gesellschaftlich natürlich unterste Kiste.
Unterste Kiste. Und dann diese Aufenthalt, also jeder, der sich über manche Leute in der Wurstgasse da auf Mallorca im
Gefährliches Halbbissen von und mit Tom Melzer.
Jim Melzer.
Von und mit John Melzer.
Ja, wie heißt das?
Schinkenstraße.
Die Schinkenstraße in der Wurstgasse ist auch gut. Schinkenstraße. Das hatte an dem Abend, also weniger Niveau.
Wie ist denn das?
Jetzt, aber jetzt stell dir vor, in Rolfs Windrose sitzt diese Assi-Truppe zusammen und plötzlich fährt eine Goldwing vor, eine 1000er Goldwing, mit Matthias
Stimmt, der kam auch noch.
Der hatte noch so einen verchromten Helm.
Mit Mikrofon.
Mit Mikro. Frau Panzer guckte nur ganz, ganz, ganz trocken und sagte, oh, der T1000 ist da.
Ganz kurz, von welcher Zeit reden wir hier? Also war das, wo du das D-Netz noch aus der März
damit rausgibst? Vor 8 Jahren war das.
Ich meine, so ein Ding am Mikrofon am Helm ist.
Wenn das Radio so laut ist.
Das ist dann so ein System, eben bei Goldwing, der Beifahrer steckt sich dann auch mit seinem Klinkenstecker ein oder mittlerweile
Gott, ist das Funk, schlimm.
Damit du dich während der Fahrt unterhalten kannst.
Ich hab das schon. Aber es war eine bunte Mischung. Es waren Autoren, Comedians,
aber Produzenten, Köche. Was sagen denn bitte die Leute auf den Nebenjachten?
Die sind gegangen.
Die müssen doch kotzen.
Also die sind gegangen, wirklich. Es war, also A hatte den Premium-Parkplatz oder den am weitesten außen. Das weiß man bis heute nicht. Ist es ein Vorzugsparkplatz gewesen oder war es der Arschlochparkplatz?
Nee, das war ein toller Platz, weil Blick in die Bucht.
Ah, alles klar. Aber auch am weitesten außen.
Ja, also,
das war eigentlich wie Endreinhaus so ein bisschen. Das
die Ecke kam keiner,
das wollten wir ja. Du hattest Blick in die Bucht und der Rest hatte auf euch Blick auf den Pöbel, weil ihr euch so benommen habt.
Wir sind ja rausgefahren. Wir sind auch mal rausgefahren, haben geankert. Es war wirklich so Sommer der Liebe. Wir haben uns alle sehr wohl gefühlt. Zeit spielte keine Rolle mehr. Beziehungen gingen kaputt, wurden aber teilweise abends auch schon wieder gekittet. Ich habe mich frisch verliebt da und bin eine Verbindung für die Ewigkeit eingegangen, die am nächsten Tag
aber schon wieder durch
war. Ja.
So mit der mehr Detailinfos würden wir euch dann auch gerne jetzt verschonen, glaube ich.
Ja, das langweilt.
Aber das
und wird unglaubwürdig.
Es ist wirklich eine Geschichte, die kannst du kaum erzählen, weil sie von der Konstellation, von der Spontanität, von dem Extremismus, der ausgelebt worden ist, kannst du. Also es ist so. Es gibt doch gerade die Biografie, die verfilmt worden ist, Dirt von Motley Crue.
Die hätten sich für uns geschämt.
Die hätten sich für uns geschämt. Das Einzige, was ein bisschen höher anzusehen war unser Frauenbild. Aber ansonsten, das Benehmen, grauenhaft.
Passt ein bisschen rein in den übrigens heute ist der Tag.
Achso, ja, Spinat meinst du, oder? Oder es gibt ja immer geile Feiertage. Jedes Jahr hat ja inzwischen, oder jeder Tag ist ja heutzutage der Tag des. Heute ist unter anderem Tag des Spinats. Also was Kulinarisches, was ich aber viel geiler finde.
Das esse ich gleich bei dir.
Heute ist aber, erfinde deinen eigenen Feiertag-Tag. Das heißt, du darfst jetzt deinen eigenen Feiertag erfinden. Also heute ist nicht nur Weltkind, also rein theoretisch wärst du ein Kind, machst du jetzt Weltkindertag.
Ja.
Bist du eine Frau, machst du Weltfrauentag. Ja. Bist du Koch, machst du einen Weltköchetag.
Was ist ein Weltköchetag?
Du hast ich hoffe Prinzip nicht. Gut verstanden.
Ach so, okay, ja.
Ich hoffe nicht, weil das ist so, ich finde manchmal, ich finde nicht, dass wir einen besonderen Schutzauftrag benötigen.
Also, definitiv nicht.
Heute ist so der Anti gegen den. Also Köche sind ja schon eine Spezies.
Schon harte Gesellen so.
Teilweise ja. Ja.
Hast du die harten Zeiten in der Küche noch miterlebt als Auszubildender, oder?
Als Auszubildender gar nicht so. Ich sag mal so, da habe ich jeden Schlag, den ich gekriegt habe, den hatte ich auch wirklich verdient. Okay. Das war einfach dieses unkontrollierte, wilde, junge Hüpferchen, das renitent gegen angegangen ist und eben auch sich nicht unbedingt an den vorgegebenen Arbeitszeiten sehr gehalten hat, zumindest was den Beginn anging. Später dann in England war es wirklich knüppelig. So, da war dann, und dann kamen wir auch in den Bereich rein, wo ich gesagt habe, oh Mensch, also den Schlag habe ich jetzt echt nicht verdient.
Da herrscht noch ein rauerer Ton in England?
Jetzt nicht mehr. So Mitte der 90er, wo du sozusagen deine Karriere begonnen hast, das vereint uns.
Ja.
Ich habe auch Mitte der 90er sozusagen meine Kochkarriere angefangen. Da war es echt knüppelig. Also da, wenn ich heutzutage von einer MeToo-Diskussion höre, egal in welchem Bereich, ich weiß nicht, ob es gibt eigentlich eine Erweiterung des Begriffes inzwischen, ist MeToo ist ja nicht mehr nur noch Mann-Frau oder Frau-Mann oder Mann-Mann, Frau-Frau, sondern MeToo ist ja, wird ja inzwischen für alles missbraucht. Das ist wie 2.0.
Ja, also jede für Bayern, für Zirpel.
Genau, das
O, ja, der mit Bayern. Mit Betonung MeToo. Auf Missbrauch vor allem.
Na,
ja, aber nein, klar, so habe ich es nicht gemeint. So. Siehst du, und schon bin ich in der falschen
Ecke. Schon hängst du drin. Fandst du lustig.
Was wollt ihr trinken?
Ja, genau. Ich habe noch Draht. Und da, also das ist, da gibt's eben, ich war fucking retard. Also ich war der Behinderte. Das ist so, wie sie mich genannt haben. Und da ich aber kein Englisch konnte, wusste ich nicht, was retard ist. Und fucking war das jedes zweite Wort da. Und deshalb immer, wenn es hieß, where's the fucking retard, dann habe ich immer, hier Chef,
du hieß der Behinderte,
ich hieß der Behinderte. Ich war der fucking retard. Das darfst du heute natürlich in keiner Form mehr machen. Also, aber es war damals diese Welt. Und gerade bei Köchen, das ist auch in England jetzt nicht großartig anders gewesen. Es war ein sehr, sehr einfacher Handwerksberuf. Lange bevor wir in diese ethische und ästhetische Welt auch vorgedrungen sind.
Begrüßt du das, dass es korrekter geworden ist im Umgang?
Nein, ich begrüße das in der Öffentlichkeit, dass bestimmte Bereiche beschnitten worden sind. Ich finde manchmal so im geschlossenen Kreis, wenn alle damit d'accord sind, dann ist das in Ordnung. Ich finde, ich habe was gelernt durch MeToo, dass ich meine weiblichen Mitarbeiter in der Tat nicht ganz so verbal angehe wie meine männlichen als solches, weil ich festgestellt habe, stimmt, ich habe ein unterschiedliches Machtverhältnis.
Und auch gut so.
Ich sehe mich eigentlich, ich empfinde mich immer auf Augenhöhe. Das bin ich aber nicht, weil ich bin am Ende des Tages in deren Augen der Chef.
Ja.
So nehme ich mich aber nicht unbedingt wahr. Deshalb finde ich, ist Humor gerade in der Situation unfassbar schwer.
Ja.
So, ich ein blöder Spruch irgendwie da und jemand ist anwesend, der vielleicht eventuell aus der Situation sich nicht traut, mir zu widersprechen, weil er sich vielleicht in einer Abhängigkeit oder in einem Druck, und das kann ich gar nicht beurteilen, weil das ist dieser Sender-Empfänger, was wir vorhin schon sagten. Ja. Ich bin der Sender. Ich meine es nicht böse. Ich meine es nicht verletzend oder ähnlichem. Aber wenn es bei dem anderen so ankommt, dann hat der andere recht, nicht ich. Und dadurch habe ich mich sehr stark zurückgenommen.
Und es ist eine Doppelfrequenz, um in der Analogie zu bleiben, auf der du ja sendest, weil du bist nicht nur Chef, sondern du bist ja auch noch ein Prominenter. Das heißt, es ist eigentlich doppelt schwer für den oder diejenige, dir gegenüber
zu wehren. Aber ich sag mal so, mich kannst du beschimpfen. Ich habe damit kein Problem,
weil
ich in der Nahrungskette oben bin.
Du Arsch. Das ist auch immer das Argument der ganzen Chefs. Ne? Ja. Mir kann man ja auch alles reinreichen. Aber wie du gerade schon sagtest, es ist eben ein Unterschied.
Nicht auch. Das ist ganz klar definiert. Ja. Mich darf man beschimpfen, mich darf man angehen, ich darf nicht mehr. Das
ohne Grenze?
Würde ich schon sagen, ja. Würde ich schon sagen. Ich bin ja jemand, ich sage das immer so salopp, ich trete gerne nach oben und nicht nach unten. So, natürlich bin ich auch manchmal witzig nach unten, aber jetzt würde ich es eben nicht mehr machen. Das ist schon ein Bewusstsein. Ich würde jetzt eine Grenze ziehen, diese schlimme Diskussion neulich über Doppelnamen im Rahmen einer Karnevalssendung. Auch ernsthaft.
Langweilig.
Nehmt den Stock aus dem Arsch und jetzt lasst mal wieder. Ich finde das super anstrengend. Ich weiß nicht, wie deine Welt ist.
Ja, ich muss natürlich auf der Bühne aufpassen.
Schlimm.
Aber da gibt es so Witze, die ich vor 20 Jahren noch machen konnte, was weiß ich, alles, was nicht geht, sitzt im Rollstuhl oder Gleichstellungsbeauftragte, Gleichstellungsbeauftragte, gibt doch nichts Schlimmes, als immer die gleiche Stellung, solche Sachen. Ne, oder ich habe hier, aber ich muss auch aufpassen, dass ich mich nicht zu sehr beschneide, weil wenn es die, um jetzt mal wieder in der Küche zu bleiben, wenn es die Schärfe verliert, dann kann ich auch woanders essen gehen.
Ich finde es auch in eurer Welt unfassbar anstrengend. In meiner Welt, ja, das ist so, ich muss aufpassen mit Humor, weil bei mir kann man manchmal nicht differenzieren, ist es humorvoll, ist es zynisch, sarkastisch oder ist es bösartig?
Ja.
So, weil ich müsste jedes Mal den Aufkleber, die Lampe anmachen, Achtung, Humor. Aber beim Atze Schröder, beim Stand-Up-Comedian, wo ich in ein Comedy-Programm reingehe, wo ich weiß, es ist Humor und Humor riecht manchmal zum Nachdenken an und manchmal lacht man auch, weil man sich selber über seinen beschissenen Humor erwischt. Also das ist so dieses, da ist er. Also ich finde das ganz schlimm, dass in den Stand-Up-Programmen heutzutage, und das sieht man bei Netflix und Ähnlichen, jeder Witz, der ein bisschen unkorrekt
sich
ist,
entschuldigt.
Erstmal im Vorfelde 5 Minuten entschuldigt wird, dass man erklären darf, man darf die Witze machen über eine dicke Frau, weil man ist selber mit einer verheiratet und man liebt diese Frauen und als solches und dann so. Aber was ich eigentlich erzählen wollte, und dann ist der Witz schon vorbei, weil dann verliert er dieses Überraschende, dieses Knallharte.
Ja, diese Schärfe raus.
Ja.
Ja, das ist furchtbar. Ich habe jetzt im aktuellen Programm, da haben mich eigentlich meine Autoren vorgewarnt, diese Nummer zu erzählen. Aber stimmt tatsächlich. So, neben unserem Haus hat die Stadt ein altes Einfamilienhaus gekauft, eine syrische Flüchtlingsfamilie. Und dabei. So, und dann, ich erspare euch jetzt die Nummer, aber also die endet ungefähr damit, dass ich zu meinem Nachbarn sage, weil es gibt einen syrischen Schnaps, der heißt
Raki.
Nee, Raki ist
Türkisch.
Arak. Und der schmeckt so ein bisschen wie Raki, das ist so eine Mischung aus super bleifrei und Raki. Ne? So, und die Syrer haben eben auch Schnapsbrennereien.
Ja.
So, und haben eben diesen Arak.
Ja.
Naja, und dann haben wir uns tatsächlich bei dem zu Hause zwei Flaschen reingeschraubt und da hat der wirklich zu mir gesagt, ne, habe ich zu ihm gesagt, hör mal, für einen Moslem haust du aber gut weit weg. Ne? Und da hat er zu mir gesagt, für den Christen bist du eine ganz schöne Muschi. und den habe ich so auf die Bühne gebracht. Und das habe ich natürlich noch verschärft, weil ich gesagt, Leute, wenn ihr so bei Syrern, man weiß nichts von Syrern. Ne? Die libanesische Küche kann man noch beurteilen, weil viele Libanesen eben auch Restaurants haben. Man weiß nichts über die syrische Küche. Und dann habe ich gesagt, was bringt man mit? Ne? Du kannst ja keine Flasche Jägermeister mitbringen, weil da ist ein Kreuz drauf. Und dann habe ich gesagt, ja, bring ich halt eine Ziege mit. Aber wo kriegst du in Deutschland eine Ziege her? Legal. Ne? So, dann bin ich zum Stadtpark gefahren, bringe ihm die Ziege mit. Achtung, jetzt kommt der Witz. Achtung. So, und dann sage ich zu meinem Nachbarn, den nehme ich zur Seite und schenke ihm die Ziege und sage, hör mal, Amir, kleiner Tipp, nur essen. Ne?
Jeder, der sich ein bisschen in der YouTube-Welt auskennt, weiß exakt, gerade hat Bilder im Kopf.
Ja.
Da ist auf Play gedrückt worden, ja.
Und wenn du sowas machst, klar, ich habe mir jetzt auch einen gewissen Ruf erarbeitet, dass bei mir schon mal zur Sache geht. Da musst du natürlich damit rechnen, dass du auch mal eine Woche beschimpft wirst. Aber her damit.
Aber ist es nicht nervig, dass diese überkorrekten, ich würde sie gerne mal sehen, ich würde diese Menschen hinter den schriftlichen Beschwerden, hinter diesem überkorrekten, ich würde gerne deren Leben sehen, deren 100%ige perfekte Lebensweise mit allem drum und dran. Welche Menschen sind das? Nicht nur so imaginär.
Dann guckt euch Dirty John an.
Ich nenne es auch immer die Scheinheiligkeit der Scheinheiligen.
Ja.
Und genauso ist es. Ne? Wenn der Moralfinger kommt, das Moralin schon vom Tisch tropft, dann wird es... Ich versuche immer Moral, das Wort Moral durch Anstand zu ersetzen und schon wird es wird's besser.
Ja. Aber die Diskussion mit dem Doppelnamen...
Obsolet. Ich meine, es wurde ja gesucht. Ist ja klar, wenn eine Generalsekretärin der CDU so eine Büttenrede macht, da wird ja auch gesucht. Ja. Bei keinem anderen hätte sich jemand aufgeregt, aber irgendwie musste man der Kramp-Karrenbauer ja beikommen.
Ja, aber da ist ja diese Frau aufgestanden, ist ja zum Stelter gegangen und hat...
Ach, du meinst jetzt den Stelter?
Ja. Ich meine Kramp-Karrenbauer.
Ja, die hat ja auch eine Büttenrede gehabt.
Das ist ja inzwischen...
Aber das war das Gender-Ding, ne, irgendwie, oder?
Ja.
Hat sie gut gemacht.
Comedy.
Nein, sie hat gesagt, das sind die Männer, die sich noch nicht entschieden haben, ob sie auf die Männer- oder Frauentoilette gehen. Damit wollte sie sagen...
Berlin-Mitte, ne?
Ja.
Die Nummer.
Meinst du, das wurde ihr geschrieben?
Der Gag war nicht besonders gut, aber auch kein Aufreger, oder?
Absolut nicht.
Wurde ihr der Gag geschrieben? Als Profi?
Nein, das machen die alle spontan.
Naja, die Politiker haben doch alle ihre
Ich würde sogar so weit gehen, dass ihr die Rede geschrieben wurde und dass sie die vorher nicht durchgelesen hat.
Also klassischer Fall von Selbstschuld.
Ja, aber es war doch auch gar kein... Es gab ja gar keinen Aufreger, meiner Meinung nach. Das war einfach ein schlechter Gag, der auch noch schlechter erzählt wurde.
Ja, aber das ist auch das Ding. Ich meine, das ist einfach dieses... Aber ich fand diese andere Situation mit dem Stelter noch sehr viel lächerlicher. Also ja, das ist schon ganz klar. Man fühlt sich auch hin und wieder mal ein bisschen auf den Fuß getreten, wenn da irgendwie auf den Zeh getreten, wenn da mal ein Witz in die eigene Richtung geht als soll. Aber um die Schutzbe zu haben, da aufzustehen, eine Diskussion anzufangen und dann muss man auch wirklich sagen, leider eben auch der ausstrahlende Sender nicht richtig reagiert in meinen Augen, das Thema erstmal groß machen, um zu gucken, also um eine Aufmerksamkeit, wie heißt das inzwischen im Internet? Clickbait?
Oh, Clickrate wahrscheinlich. Nee,
wie heißt das Clickbait? Wenn man schlechte Messages bringt, um mehr Klick zu haben, wenn man negativer
ist. Clickbaiting.
Clickbaiting. Eigentlich das betrieben haben, um vielleicht eine Aufmerksamkeit auf eine Fernsehsendung zu senden, die gar keine Relevanz hat. Also keine.
Ja, aber überleg mal, es geht ja, du machst einen Schritt zurück. Da ist eine Karnevalssitzung,
ja.
So seit 2 Stunden.
Ja.
Da werden sowieso 2 Stunden lang nur Scheißgags erzählt.
Ja.
Und plötzlich kriegt sich jemand auf, anstatt erstmal zu sagen, sag mal, was ist das hier?
Schlimm, ganz.
Wer da hingeht, hat doch quasi schon sein Hirn vorne an der Garderobe abgegeben.
Hat man eigentlich inzwischen rausgefunden, was die Frau im Frühstücksfernsehen wollte?
Welche Frau?
Bei der Donja Hayali. Wo das so eine dazwischen gegangen
ist. Scheiße, tauchte nicht wieder auf.
Man ist nicht wieder
aufgekommen. Sie war nicht mehr gesehen. Vielleicht hat der Geheimdienst, der BND hat sie direkt kassiert.
Vielleicht haben wir auch so ein politisches Gefängnis.
Die sitzt, die sitzt, der ZDF-Studio ist ja direkt am Brandenburger Tor. Die sitzt ja unten im Keller da an den,
in den übrig gebliebenen unter den Linden. Ja. Die waren unter den Linden.
Die wird gerade noch gefolgt.
Hat man echt nie was gehört, ne? Nein, die ist auch nie wieder irgendwie bei RTL oder so aufgetaucht.
Wir werden das mal investigativ
sie wurde die restlichen 63 Jahre ihres Lebens nicht mehr gesehen. Wie
die
wurde
lade die doch mal ein.
Wenn es sie ja noch gibt.
Wenn es sie noch mal gibt. Weil ich finde das schon faszinierend, solche Menschen zu sehen. Also ich finde,
gute Idee.
Exotische Tiere im Zoo, das ist schon was Besonderes. Aber manchmal finde ich Menschen viel exotischer als Tiere. Und gerade wenn die.
Gebt ihr hier
eine Plattform. Einfach mal zum Gucken, was da eigentlich dahinter steckt. Oder wollt ihr einfach nur ihre Haare zeigen? Kann ja auch sein.
Ich glaube, die wollten nur nerven.
So, was ist dein Feiertag?
Da würde ich sagen, der Tag der Locke.
Ja. Ist das dein Ernst?
Ja, ich war vor 5 Jahren, war ich eingeladen, muss noch länger her sein, Günther Jauch hat noch Stern-TV gemacht und ich wurde eingeladen zu 100 Jahre Dauerwelle und dann hatte ich mich natürlich vorher informiert und auch in der Sendung viel gelernt, die Dauerwelle heißt einfach nicht mehr Dauerwelle, sondern permanente Haarverformung.
So nennt sich das.
Ja, und dann wurden so die ersten Geräte vorgestellt, die mit denen man Dauerwellen hergestellt hat. Und das sah so ein bisschen aus wie Abu Ghraib im Irak. also das war schon. Und ich weiß es eben nur deshalb, weil ich als Lockenfachmann zu Stern-TV eingeladen wurde, herrlich. Da saß ich mal so, nicht als Comedian, sondern so richtig als Fachmann.
Herrlich. Quatsch.
Ja, und hab dann aber gedacht, in meiner Hybris, jetzt kommt Welle auf mich zu, weil die waren auch vor Ort und bietet mir einen Werbevertrag an, eben so für Locken. Aber die hatten Panik, dass sie irgendwie mit mir in Verbindung gebracht werden.
Ja, das verstehe ich nicht. Manchmal ist auch so Anti-Marketing gutes Marketing. Also ich sag mal so, wenn bei mir eine Zahnpasta-Firma mal ankäme, um Zahnpasta zu bewerben, würde ich das ganz drollig finden. Genauso wie bei dir die Locke.
Aber das macht doch Martin Schmidt. Der macht doch jetzt Werbung für eine Salbe, die das Zahnfleisch...
Aber das ergibt Sinn. Ne?
Das gibt ja Sinn. Davon hat er ja auch viel.
Ja eben. So, und das aber ist ja das Lustige ist, wenn man das Plakat sieht, dann sieht man sofort, sie haben ihm das Zahnfleisch trotzdem gekürzt.
Ach Quatsch.
Und das ist ja dann wieder, als würde ich mich entschuldigen, dass ich jetzt gleich einen Gag über Minderheiten mache.
Ja, es ist aber, das ist ja ganz viel. Also mit den vermeintlich ehrlichen Dingen, das ging immer eine Zeit lang rum, so dass die Brigitte oder ähnliche Zeitung so mit echten Models arbeiten. Stimmt. Angeblich mit echter Zellulitis und echter Fettleibigkeit und echten
dann ging die Auflage total zurück.
Nee, das war ja thematisch in der Presse war das ja großartig. Und aber diese Bilder waren auch von hinten bis vorne halt einfach bearbeitet. Also da auch Zellulitis. Es gibt einen Unterschied zwischen Zellulitis und Zellulitis.
Und schöner Filter drüber, dass dann auch Zellulitis
ist. Wollte ich gerade sagen. Also es wurde dann auch sehr bearbeitet auf ein vermeintlich erträgliches Level, wer auch immer das beurteilen möchte. Aber es war eben auch nicht mehr ganz ehrlich.
Ja, hier sitzen ja auch Leute am Tisch, die sich auskennen. Ihr wisst doch selber, wie sowas diskutiert wird. Eigentlich ist alles klar, der Kreative, der Fotograf und das Testimonial finden es geil, haben ein tolles Shooting hingelegt so, und jetzt kommen die ganzen Abteilungen und das Ding wird immer weiter und weiter verbessert.
Ja, aber ich glaube, dass wir beide auch ein gutes Beispiel dafür sind, dass Ästhetik und Attraktivität nicht alles bedeutet in der deutschen Medienlandschaft.
Nein, wir sind nicht hübsch, aber wir sind höllisch attraktiv.
Ja, das ist, müssen wir.
Sobald wir erscheinen, machen wir es durch die Laberei.
Was glaubt ihr, welches Land das glücklichste Land der Welt ist?
Bhutan.
Bhutan, das ist doch ein Gas, oder?
Nee, Bhutan ist direkt neben Tibet, ein sehr hochgelegenes Land und ist das einzige Land, was in der Verfassung eben Glück drinstehen hat. Du hast ein Recht auf Glück in Bhutan.
Aber deswegen sind sie
ja... Es gibt sogar einen Glücksminister
in Bhutan. Wie hoch liegt Bhutan?
Du willst jetzt auf die dünne Luft hinaus? Ja. Nein, die sind halt, die sind jetzt tatsächlich ähnlich wie die Tibeter sehr esoterisch und widmen sich eher so den geistigen Dingen. Und ja, man behauptet, dass sie zu den glücklichen Völkern der Welt zählen.
Also der Weltglücksreport, den gibt's wirklich?
Ich hätte gesagt Legoland.
Das ist also vom Land.
Ja, die Bewohner von Legoland müssen sehr glücklich sein.
Aber es ist tatsächlich Finnland.
Das glaube ich nicht. Die haben doch die höchste Selbstmordrate.
Wollte ich gerade sagen, das kann nicht sein. Wahrscheinlich, weil die Depressiven machen sich weg.
Aber deswegen saufen die Finnen ja auch so. Kennt ihr noch die Band Him, His Infernal Majesty?
Ja.
So, und
die hatte
so ein bisschen Grufti, ne?
Ja, so ein bisschen Grufti, so Wille-Walle hieß der. Ja, Wille-Walle, ne? Der lief ja immer barfuß rum. Ich hatte mal mehrere Shows mit denen zusammen und wir haben auch bei Rock am Ring mal uns im Backstage geteilt und so. Und die Jungs haben dermaßen gesoffen. Und da habe ich noch gedacht, naja, ein Finne kann doch glücklich sein. Die waren, hatten, das habe ich mir später abgeguckt. Ich habe ja dann auch jahrelang eine Jägermeistermaschine mit auf Tour gehabt, Backstage. Und die hatten auch diese Jägermeistermaschine. Und dann war ich mit denen mal, weil damals gab es bei RTL noch einen Ableger von Top of the Pops, von einem englischen Format. Und da waren eben Wille Walle und His Infernal Majesty. Ach. Und die waren wirklich vor der ersten Probe, also vor der Stellprobe, das war mittags um 12, waren die so ballerbreit. Da habe ich eine Menge gelernt über das Showgeschäft. Und Right Said Fred hatte gerade...
Oh Gott, war die waren auch bei Rock am Ring.
Nein, die, in dieser
Top Rock am Cockring waren schon, die vielleicht.
Ich war schon bei Top of the Pops. Die waren da eben auch Backstage und da rannte schon so ein Redakteur durch die Gegend, auch mittags und meinte, wir brauchen unbedingt eine Literflasche Wodka für Right Said Fred. Ich sage ja, ich habe eine Menge gelernt dazu derzeit über das Showgeschäft.
Haben die getrunken? Ich dachte, die haben Drogen genommen.
Nee, die haben hauptsächlich, ich weiß ja nicht, was die sich sonst noch reingepfiffen haben, aber ich habe sie hauptsächlich trinken sehen.
Finnland, Norwegen, Dänemark und Island führen die Rangliste an der glücklichsten Länder der Welt, obwohl es so früh dunkel wird. Deutschland ist von 15 auf 17 zurückgefallen.
Ich glaube ja, diese skandinavischen Länder, was ich darüber mal gelesen habe, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass sie bei der Fahrtüchtigkeit einen Unterschied zwischen Sommer und Winter machen. Dass es ein Land gibt, wo du im Sommer eine Promille haben darfst und wir wollen das gar nicht beschönigen, weil don't drink and drive, aber es gibt da den Unterschied aufgrund dieser ländlichen Lage und der kleineren Städte, dass du im Sommer halt mit 0,3% fahren darfst und im Winter mit 0,8 oder 0,9, damit du eben glücklich bleibst, weil aufgrund dieser dem Sonnenentzug ist eine extrem hohe Depressivitätsrate da und um dem entgegenzuwirken, dürfen die Leute etwas mehr trinken, um dann praktisch weiterhin eine gewisse Fröhlichkeit zu empfinden. Kein Wunder, wenn du mich rotzevoll fragst, ob ich glücklich bin, dann würde ich sagen, oh, jetzt gerade ja, auf jeden Fall.
Wir sind doch eh...
Was wollt ihr trinken?
Die hier sitzen, die sind ja eh ganz glücklich.
Ich wollte gerade sagen, das ist auch immer so, ich habe immer das Gefühl, die Leute, die mit einer gewissen Einschränkung leben müssen, sind definitiv in der Wahrnehmung oftmals glücklicher als die Menschen, die immer nach irgendwelchen Dingen hecheln und
also ich trinke definitiv aus Lebensfreude. Ja.
Wer sind denn die unglücklichsten Länder? Was glaubt ihr denn?
Derzeitig?
Ist ja meistens, sind das ja Länder mit einem sehr hohen Bruttosozialprodukt und hohen Pro-Kopf-Einkommen. Obwohl in Monaco habe ich auch schon sehr viel Glückliche erlebt.
Ich glaube, Frankreich ist unglücklich.
Meinst du?
Ja. Wo die Schere so groß ist.
Der eine Teil ist
sehr glücklich.
Sehr glücklich und savre vivre, isst gut, trinkt gut.
Ja.
Ich bin mal mit meiner Perle von Münster, auch schon 4 Jahre wieder her, von Münster mit dem Fahrrad nach Mallorca gefahren. Hm. So. Und dann musst du irgendwann quer durch Frankreich.
Nochmal ganz kurz, von Münster nach Mallorca mit dem Fahrrad.
Ja, also nach Barcelona, da mit der Fähre rüber.
Krass. Ja. Das sind wie viele Kilometer?
Wenn du mit dem Auto fährst, sind es 1500. So waren es genau 2003, weil du ja teilweise Umwege fahren musst. Du willst ja nicht den höchsten Punkt der Alpen überschreiten und Brenner-Tunnel fällt ja auch weg. Ich sag's euch kurz, ihr werdet schon fast Lust darauf kriegen. So, nee. Von Münster aus, jetzt wart doch erstmal ab.
Ja. Ich stelle mir Tim gerade auf.
Jetzt kommt gleich das Argument auch für dich. Ich habe doch das K.O.-Argument für dich. So, die ersten 2 Tage sind scheiße. Von Münster aus musst du durchs Ruhrgebiet, es gibt sicher schönere Gegenden. Dann bist du in Köln. Dann fährst du von Köln den Rhein runter bis Basel. Es wird immer schöner. Dann fährst du einmal so quer durch die Schweiz, Bielersee, Neuburger See, Genfersee. So, dann bist du, dann geht's durch die Savoyer Alpen. Ja. Dann bist du auch schon an der Rhone, geht's die Rhone entlang, Montpellier. Dann einmal kurz über die Pyrenäen und dann bist du auch schon fast da. Und das Beste ist, es wird nicht nur immer schöner landschaftlich. Die Leute sind auch immer netter und es schmeckt auch immer besser, je weiter südlich du kommst.
Ja,
und jetzt kommt das Argument für dich, mein lieber Tim. Du kannst essen, was du willst, weil du fährst ja so viel Fahrrad, du wirst nicht dicker.
Du, das ist nicht mein Problem. Ich bin schon dick, also von da ist mir das jetzt auch egal.
Aber nicht noch dicker.
Ich werde nicht dicker. Also, ich halte gerade konstant mein Gewicht seit ungefähr 5 Jahren. Also das ist, ich habe gerade so eine körperliche Grenze erreicht, wo der Körper sagt, ich will nicht mehr. Der kämpft mit allen Mitteln gegen an irgendwie. Aber ganz ehrlich, für die Schmerzen im Hintern ist das nicht wert.
Ey, es ist wie immer im Leben...
Ich finde das mit dem Auto schon anstrengend.
Wie im Leben ist immer dasselbe das Problem, nämlich der Arsch.
Ist es so?
Ne? Aber du hast dich schnell dran gewöhnt, das merkst du doch gar nicht mehr.
Ich habe mir ein Fahrrad gekauft jetzt hier vor 2 Jahren, weil ich wohne nicht so weit von der Arbeitsstelle entfernt, also von der Bollerei. Und
dann fährst du zu wenig.
Ah?
Dann fährst du zu wenig.
Ja, gar nicht, tut ja so wenig.
Bist du es schon mal gefahren?
Hast du schon mal probiert, den Sattel drauf zu machen?
Ich habe mir erst so einen geilen Ledersattel gekauft, den man so in
Männer. Geiler Ledersattel.
Ja,
den man in Hamburg in diesem, auch anders als in diesem
Hipster-Magazin da, wo Männer, was Männer gerne kaufen, so ein Scheiß, ne? Also handgemacht, lederhart, muss eingeritten werden, irgendwie so wie. Und alle haben davon geschwärmt und das ist so das Ding.
Als normaler Sattel war keine Option, nee, ne?
Und dann zwei Tage bin ich mit dem Ding rumgefahren, nachher am zweiten Tag bin ich sowieso nur noch im Stehen gefahren, also habe ich mich gar nicht mehr hingesetzt, weil das Ding so knüppelhart in den Arsch reingedrückt hat, und es tat mir alles weh. Und dann habe ich mir, und jetzt habe ich ein sehr stylisches, sehr schönes, handwerklich, perfekt gemachtes, schön geschweißtes und gebautes Fahrrad und habe aber so ein Altherren-Weichsattel drauf, weißt du, mit so einem alten Kunststoffbezug, so, aber eine Wattierung von ungefähr 8 Zentimetern, wo man so richtig schön gemütlich rein.
So eine Art Fernsehsessel.
Ja, so eine Art Fernsehsessel.
Da hängt das Fahrrad an der Wand und sieht das richtig gut aus.
Das sieht vollkommen, nee, das Fahrrad steht, glaube ich, irgendwo bei der Bollerei.
Ich habe vergessen, die Nutzung des Fahrrads. Blaue, dieses
ein schwarzes, ich habe vergessen, wo ich es geparkt habe. So, das ist ja manchmal. Ich bin
die Nutzung des Fahrrads ist wahrscheinlich proportional genau umgekehrt zum Design. Je besser das Design, desto weniger wird es genutzt.
Es ist ein bisschen so, ne? Ja, das sind, manchmal sieht man so Dinge, die will man haben, weil man dann glaubt, man sei dann auch so wie die Welt, die man sich da ein wenig einkauft. Und so ging es mir mit dem Fahrrad. Ich wollte einer dieser jungen, aktiven, nachhaltig denkenden und aufgeklärten Menschen sein, die das Auto häufiger mal stehen lassen und einfach nur für die wirklich notwendigen Fahrten. Ich habe es nicht hingekriegt.
Ich bin begeisterter Fahrradfahrer. Also okay, jetzt schade ich meinem Image, aber ich fahre nicht gerne Auto.
Ernsthaft nicht?
Nee, absolut nicht. Ich bin jetzt auch mit dem Zug angereist. Und wenn ich länger in Hamburg bin, dann miete ich mir auch hier irgendwo ein Fahrrad und mache hier alles mit dem Fahrrad.
Du mietest dir ein Fahrrad oder diese Fahrräder to go?
Was?
Diese Fahrräder to go, wie heißt das?
Ach so, Fahrrad to go. Nee, die guten Hotels haben ja mittlerweile alle Fahrräder und dann kannst du da für die Woche ein Fahrrad nehmen.
Aber nochmal, du bist von Münster über den Pott, Köln, Basel.
Ja, so. Quer durch die Schweiz, da war ja Alpen, dann Rhone runter bis zum Mittelmeer, dann am Mittelmeer entlang und Barcelona.
Aber es ist denn sowas wie der Jakobsweg, aber mit kulinarischen Ablenkungen?
Tatsächlich ist es so, ich beantworte das jetzt nur, weil du mich gefragt hast, dass tatsächlich so ein meditativer Moment einsetzt, den wir gar nicht auf dem Zettel hatten.
Auf der Kette.
Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Nein, aber
da müssen wir einen Sound reinmachen.
Ja, und da wirst du mir zustimmen, jeden Tag eine sehr stumpfe Tätigkeit aus. Ja. Und die Landschaft fliegt aber so vorbei, dass du sie noch gut erkennen kannst. Und irgendwann, ob du willst oder nicht, meine Perle hat mir das dann auch, ohne dass wir vorher drüber gesprochen hatten, irgendwann mal beim Abendessen bestätigt. Irgendwann kommst du so stundenweise in so einen Tunnel rein und lässt so den ganzen Scheiß, der sich in deinem Kopf angesammelt hat, links und rechts liegen. Und jetzt wirklich, ich will jetzt keinen überreden, so eine Tour zu machen, aber als wir nach 3 Wochen in Barcelona ankamen, wir waren so klar, wir sahen auch so klar aus, so ganz klare Augen. Ich weiß nicht, ob ihr so Momente mal kennengelernt habt, nach irgendwelchen Kuren oder körperlichen Anstrengungen. Also wirklich, es war eine Meditation. Das hatten wir nicht so geplant, aber es war so.
Ist das so eine Art Selbstschutz, so ein Lock-in-Syndrom irgendwie, dass der Körper die Schmerzen nicht mehr wahrnehmen will oder einfach die Sinnlosigkeit nicht wahrnehmen? Also, dass du in extremen Situationen das schaffst, Geist und Körper voneinander zu trennen?
Du übst eine sehr stumpfe Tätigkeit in einer wunderschönen Landschaft aus. Und das scheint wohl dann irgendwann dazu zu führen, dass du loslässt.
Okay.
Mental. Und das war absolut beeindruckend. Ich habe nicht gedacht, dass ich an so einen Punkt kommen kann. Deswegen ist eben mein nächstes Projekt, jetzt mal ganz alleine durch die Pyrenäen zu stiefeln, vom Mittelmeer bis zum Atlantik, um auch mal wieder so eine Klarheit für mich zu haben.
Schreibst du ein Buch drüber?
Nee, auf keinen Fall. Ich habe die Route schon ausgearbeitet. Die Route trifft tatsächlich an einer Stelle in den Pyrenäen auf den Jakobsweg.
Ja.
Da steht aber wirklich in dem Buch drin, dass man für den Tag eben aufpassen soll, dass man diese Route ganz schnell passiert, weil der Jakobsweg, spätestens seit dem Buch von Happe Kerkeling, ich bin da mal weg, ist ja mittlerweile der größte Swinger-Club Europas, weil ja alle möglichen Clubs da unterwegs sind, zu Wasser, zu Lande und in der Luft. Und das muss die Hölle sein. Also das ist quasi so Ballermann als Wanderweg.
Wahnsinn. Also ich faste, ja, aber in der Abgeschiedenheit wirklich
keine. Wie
lange? 9 Tage maximal. Länger, ja. Länger mache ich es nicht. Und so eine Meierkur, so ein bisschen runter, ein bisschen bereinigen. Bisschen
und dann nimmst du auch ab in der Zeit?
Ja, Wasser erstmal, wenig Körperfett, also aber rund, ich fühle mich da so rund generiert. Also ich mache Meierkur. Das bedeutet so ein bisschen Esstempo, ein bisschen Kautraining, ein bisschen wieder die Aromatik sozusagen wieder sauber waschen, die Geschmackspaletten wieder cleansen, nebenbei natürlich auch ein bisschen Massagen, ein bisschen Dütten, ein bisschen Wasser treten. Also ich mache das, was eigentlich früher den alten Menschen vorbehalten war. Ich mache eine ganz klassische Kur.
Und so. Das machst du einmal im Jahr?
Ich habe es jetzt 2 Jahre nicht mehr gemacht, aufgrund der Tatsache, dass ich es nicht für nötig gehalten habe, weil ich gerade dieses Bedürfnis nicht hatte. Aber ich habe es vorher einmal im Jahr gemacht, ja. Und das ist ganz irre, wie ihm auch Essen funktionieren kann. Und dadurch habe ich auch wirklich nochmal so viel gelernt, dass ihm Völlerei, wenn sie nicht als Völlerei betrieben und gesehen wird, keinen Sinn macht. Damit will ich sagen, eine Tafel, die opulent gedeckt ist, mit zu viel und zu laut und zu fettig und zu Ding, das macht Sinn. Wenn das aber einfach nur so, ich will aber satt werden durch viel Essen, das macht überhaupt keinen Sinn. Weil satt werden tut man eigentlich mit sehr wenig. Das ja. ist wahrscheinlich auch
man so. Man muss die 10 Minuten nur abwarten.
Man muss einfach wirklich eine der simpelsten und die einzige Ernährungsregel oder Hinweis, den ich geben würde, esst ein bisschen konzentrierter, ein bisschen langsamer und dann haben sich die Hälfte der Gewichtsprobleme automatisch erledigt. Ich halte mich selber nicht dran, weil ich ja oft unterwegs bin. Ich weiß nicht, wie ernährst du dich auf Tour?
Och, ich passe schon auf das
gute Hast du einen Koch? Hat der feine Herr einen Privatkoch?
Wenn ich auf Tour bin, ja. gibt es da einen Koch. Wobei ich immer sage, koch das, was die Crew will. Ja. Bei mir ist es egal. Ich esse abends nicht so viel und möchte da nicht mit so einer Wampe auf der Bühne stehen. Insofern, nein, ich sage immer, du bist der Koch der Crew und ich esse, was da ist. Im Zweifel nehme ich das Gemüse oder so wie heute ist ja Weltspinattag, wie ich gerade gelernt habe. Gehe ich rüber gleich in die Bullerei ja. und werde da. Der Spinat ist ja wirklich saulecker, der ist wahrscheinlich so fettig, sonst sag du mal.
Ist Blattspinat, ne? Ich habe mal ein vegetarisches Kochbuch gemacht.
Ich habe noch nie einen besseren Spinat als bei dir
gegessen. Ist das nicht? Ja, mir ist gerade neu, dass wir Spinat haben.
Eine Blattspinat ja, beim Selbstei.
Ich fand Spaß.
Was soll ich mal? Ja, dann musst du dabei lachen, Tim.
Warum ist der so lecker? Warum ist der so lecker?
Jetzt muss ich überlegen.
Dann kann ich mal eben die das Frage halt beantworten. Die 10 Minuten, ja. Die Sättigung 10 Minuten. Wenn du nicht so viel isst, und du denkst, du hast noch Hunger, dann warte einfach ein bisschen, trink vielleicht noch ein Glas Wasser und irgendwann setzt die Sättigung einfach ein.
Komplett. Also man kann kommt mit einer Pellkartoffel am Tag.
Du hast ja auch nicht nötig, aber wir müssen auf jedes Schnitzel aufpassen.
Es kommt nach einer Pellkartoffel. So, dann hast du den dritten Tag, da bist du so ein bisschen entwöhnt, weil dann hast du das Bedürfnis nach mehr Fülle, nach mehr, dann hast du auch leicht, aber am vierten Tag ist das schon wieder vorbei. Das ist das, was angeblich Leute beim Sport machen. Was du hast es beim Fahrradfahren erlebt, ich werde es wahrscheinlich nie erleben, weil ich mir noch nicht mehr die Blöße oder die Möglichkeit gebe des Anfangs, dass man angeblich, wenn man sich sportlich betätigt, irgendwann mal diesen Punkt hat, wo man sich so geil fühlt und so fit und aufrecht geht und einfach mehr will und mehr will und mehr will. Ich habe mehrere Personal Trainer, mehrere Fitnessstudios und mehrere Ansätze wirklich verschlissen und bei mir kommt dieser Moment einfach nicht. Ich finde es kacke.
Ich habe einmal einen Personal Trainer von dir gesehen, vor dem hätte ich Angst gehabt.
Deshalb habe ich ihn ja genommen, damit ich Angst habe. Ich habe ihn noch beschimpft. Ich habe ihn noch geflucht. Wir sind auch mal rausgeflogen aus dem Fitnessstudio, weil wir uns am Rande der politischen Korrektness bewegt haben. Oder weit außerhalb, besser dessen gesagt. Und sind dann des Fitnessstudios verwiesen worden, dass sie gesagt haben, solche Assis wollen sie ja nicht haben.
Und hast du das ernst gemeint oder wolltest du nur provozieren?
Ich wollte provozieren. Ich wollte leiden. Ich dachte so ein bisschen, der hat sich nicht richtig getraut, hart zuzuschlagen. Dann habe ich gedacht, aber es war auch wirklich eine Lächerlichkeit, nicht zu überprüfen, übertrumpfen. Ich habe dann, kennst du so Gewichtsbewegungen? So Gewichtsheben, da hast du eine Hantel links und rechts im Arm, so, nimmst die Ellbogen dicht an den Körper und dann ziehst du es immer hoch und runter und drehst dabei die Arme noch ein bisschen. Und neben mir standen dann so Typen, Alter, mit Bizeps definiert, so also halb aufgeschnittenen Turnhemd, wo man unten schon so die Rippen ein bisschen und das angedeutet
ist. Sprichst du über Mickey Beisen?
Ja, genau, solche. Ja, so stelle ich mir Mickey Beisen jetzt vor im Fitnessstudio, die sie auch mal sehr im Spiegel bewundert haben und auch eine ganz bestimmte, ihr wisst alle, welchen Typus ich meinte.
Natürlich.
Und die haben das dann gemacht mit den dicken, fetten Hanteln und ich habe das Ganze gemacht ohne Hanteln und hatte Muskelkater. Ich hatte noch nicht mal leichte Hanteln, ich hatte gar keine Hanteln, um den Bewegungsapparat zu trainieren und das war schon zu viel für mich.
Fitnesscenter könnte ich auch nicht. Also Fitnesscenter, das würde mich auch wahnsinnig machen. Die Atmosphäre, da finde ich so zum Kotzen.
Ich habe nur negative
Erfahrungen. Und dann gibt's dann so Trainer, wo man irgendwelche, wie heißt denn das, wenn man da auf dem Fahrrad sitzt und nicht vorankommt, Circles.
Party on a Bike, das ist jetzt ganz
neu. Und dann wirst du aber angeschrien von dem Trainer.
High Cycle.
Und das vorne ist so ein Trainer und so, komm, das schafft ihr noch.
Jetzt ist dunkel, es ist ganz dunkel und laute Musik.
Ey, ich lass mich doch nicht anschreien.
Ich bin ja vor 3 Tagen, deshalb weiß ich, wie es heißt, habe ich einen Freund auf der Straße getroffen, auf dem Fahrrad, in Sportklamotten, total verschwitzt und ich ihn so...
Du hast ihn so beschimpft.
Nee, geil, hast eine Radtour gemacht und er sagte, nee, ich war gerade beim High Cycle. Das heißt, er ist mit dem Fahrrad, es war ein schöner Tag, in ein Studio reingefahren, um sich da auf ein Fahrrad zu setzen.
Absurd.
Um sich beschimpfen zu lassen mit Disco-Musik, mit anderen schweißgebadeten Menschen.
Die Musik ist auch noch so scheiße.
Die ist richtig scheiße. So, um sich dann anschließend durchgeschwitzt wieder auf sein Fahrrad zu setzen, um dann damit nach Hause zu fahren. Also das ist eine Sinnhaftigkeit, die ich nicht verstehe. Das ist genauso wie ein Parkhaus im Fitnessstudio, wo Menschen im Parkhaus aus dem Auto aussteigen, in den Fahrstuhl einsteigen, um zum Fitnessstudio hochzufahren, um dann auf den Stepper zu gehen. Das sind dann manchmal so Dinge, wo ich sage, was soll das?
Ja, so funktioniert ja mittlerweile das ganze Leben. aber wenn du jetzt, okay, probierst vielleicht nochmal mit deinem neuen Sattel aus.
Ja, ja.
Wenn du mit dem Fahrrad einfach zur Arbeit fährst,
ja.
Hast du ja eigentlich Fitnesscenter genug, denn verzichte auf den Aufzug. Die gesunden alten Menschen haben ja eins alle gemeinsam, dass sie gesagt haben, ich habe immer die Treppe genommen.
Ist das so?
Und die Treppe ist wirklich das Fitnesscenter des kleinen Mannes. Also
ich liebe dafür den Hinweis einer Freundin von mir, die so ein Personal Coach ist und ich das jetzt mal leid geklagt habe. Und ich gehöre zu den Menschen, wenn die einkaufen gehen und der Fahrstuhl ist, ich wohne in einem Haus, 3. Stock, mit Fahrstuhl. Und wenn der Fahrstuhl kaputt ist, dann klingel ich beim Nachbarn, gebe meine Einkaufstüte ab, gehe so lange einen Kaffee trinken, warte ab, bis das Ding repariert ist, um dann mit dem Fahrstuhl nach oben zu fahren.
Wirklich?
Ja,
ich das bin ganz ist schön. Sehr sympathisch.
Also finde ich ganz fürchterlich. Also aber es liegt auch daran, dass ich eine attestierte Bewegungsallergie habe. Mein Körper reagiert allergisch auf Bewegung.
Man hat aber auch so, es gibt ja auch Gewohnheiten, ne? Bewegungsgewohnheiten.
Ja.
Und die kann man aber auch ändern. Man kann ja eine Lust auf Treppen entwickeln.
Ja, habe ich auch. Ich wollte gerade den besten Fitnesshinweis der Welt weitergeben. Eine Freundin von mir, die macht eben auch so ein bisschen Yoga, ein bisschen Fitness und die hat gesagt, pass mal auf, wenn du, und das liebe ich an ihr, die anderen wollten immer gleich hart, ne? Bis zum Muskelbrennen, bis zum Gehen. Und sie sagte, fang doch erstmal an, ein Stockwerk höher zu fahren, um dann ein Stockwerk zu Fuß runterzugehen.
Ja, bitte.
Und das fand ich ganz geil. Jetzt haben wir bloß kein 4. Stockwerk. Das ist das ganze Problem. Ich müsste immer noch
ein Stockwerk. Du hast keine
Chance. Ach, ja, keine Chance. Also mir werden in meinem Fitnessbedürfnis ständig Knüppel zwischen die Beine geworfen. Allerdings gehe ich jetzt die Treppen runter.
Ich würde euch gerne etwas vorlesen aus dem Hamburger Abendblatt aus dem Jahre 2005.
Ja,
über. Und vielleicht könnt ihr mir sagen, von wem mir die Rede ist. In dem Genre kennt ihr euch beide aus. Der eine hier, der andere da.
Ja.
Kreative Kochkunst, gewürzt mit einer kräftigen Prise Comedy, live auf einer Bühne angerichtet. Mit diesem Serviervorschlag hat ein Fernsehkoch den Geschmack eines großen Publikums getroffen. Unterstützt von Sat.1 Comedy-Star Oliver Muth führte er 2 Stunden lang durch die Bühnenküche mit viel Witz und viel Sinn für Show-Effekte.
Ich weiß, wer es ist. Weißt du es?
Nee.
Ich?
Ja, du hattest dann noch so einen Sidekick dabei.
Ja, ich hatte ja, weil...
Ich kannte den Sidekick nicht.
Ich
hätte erst auf dich getippt, ja. Aber als du laberst doch so viel, du brauchst doch keinen Sidekick.
Ja, das ist aber neu. Das ist ja ganz neu. Ich war ja früher ein sehr introvertierter und verschlossener Mensch und habe mich natürlich immer schwer damit getan,
wirklich?
Verbal der Außenwelt zu öffnen. Ja.
Auch 2005 noch?
Ja, da fing das so an.
Weißt du noch, wie die Show hieß?
Die Therapie hat aber angeschlagen. Die hat
angeschlagen, ne? das war die erste und die hieß Auf die Faust.
Absolut.
Das weiß ich noch, das war wirklich sensationell.
Guter Name.
Die andere war, haben sie noch Hack. Haben sie noch Hack, so Dorade habe ich. Ich habe extra frische Dorade.
Ich habe eine frische Dorade.
Das ist auch ein sehr schöner Titel.
Mickey Beisenherz hat ja eine Kolumne im Stern,
ja.
Die heißt Sorry, ich bin privat hier.
Ja.
Und eigentlich ist das ein Zitat von Rolf, der immer gesagt hat, nix da, ich bin privat hier. Was braucht er trinken? Und er hat sie abgewandelt, ja.
Aber da bin ich auch mal sehr schön, also diese Tour, die Live-Tour, die ich damals gemacht habe, war wirklich, ist für mich super skurril. Ein Herd auf der Bühne, eine große Leinwand, also ein bisschen das, was auch so jeder Stand-Up macht. Aber ich habe gekocht und dann hat sich daraus so eine Art Klassenfahrt-Humor entwickelt. Intern sehr lustig, nach außen nicht zu kommunizieren. Und da gab es eine sehr schöne Geschichte. Da habe ich mich mal, wie seid ihr so Comedians untereinander?
Ach, die meisten ganz gut.
Gut, ja. Und gibt es jemanden, der da nicht so dein Fan, also wo du nicht so, nee.
Ach, es gibt einen, mit dem kann keiner.
Genau mit dem bin auch ich aneinander geraten. Gut, und zwar genau in der Vorbereitung. Ich wollte nur mal gucken, ob da jetzt ich da irgendwie in die Familie reinhaue. Mit dem bin ich aneinander geraten. da war ich in Vorbereitung dieser Tour. Wir saßen im Savoy Hotel in der Bar. Wir hatten diverse Fernsehaufzeichnungen. Da haben sich dann immer sehr viele Menschen getroffen in lustigen Situationen, meistens in Kombination mit Alkohol. Aber das war so das Epizentrum der Aftershow nach Fernsehproduktion.
Ja, so. Ist es immer noch.
Ist es immer noch?
Ja.
Er war lange nicht mehr in Köln.
Ja, ja, ist immer noch.
Und da hast du teilweise, das Hotel hat sich nicht verändert, nee, so viel sei gesagt.
Ja, wenn
die Wände reden könnten.
Also, und, ja, und, ja, wirklich, ja. Wenn die Wände reden könnten. Das ja, ja, ja. Ist
immer noch so.
Das ist das Chelsea Hotel von Deutschland. Ja, muss man, glaub, ich ja, glaube, es gibt sagen. Kein anderes Hotel
in Deutschland. Ich war jetzt gerade noch wieder 3 Abende da. Wunderbar. Hab einen neuen Drink kennengelernt. Mal gucken, ob dein Barkeeper den gleich drauf hat. Ja, aber red weiter. Ist wirklich, es ist wirklich der geilste Ort eigentlich der Welt.
Es gab immer eine Mischung. Man hat sich kennengelernt. Teilweise waren Leute monatelang da, Wochen lang, teilweise eben nur für einzelne Produktionen. Und da treffe ich diesen genannten Kollegen unter anderem und wir sitzen alle gemütlich am Tisch und ich frage so in der Vorbereitung meiner eigenen Tour, wie das denn so ist, wenn ein Witz so ein bisschen verreckt. Also was ist denn? Was tut man? Weil es war ja für mich, ich wusste noch nicht, wie man mit Publikum umgeht. Und dann sagt er, was meinst du? Und dann dachte ich so, ja, na, also nochmal, das ist schon lustig was, aber ist ja nicht alles ein Kracher. Und hin und wieder wird ja auch mal...
Ich kann mir denken, was kommt.
Was meinst du irgendwie so? Und dann, naja, es ist doch nicht alles lustig. Und dann wirklich wutentbrannt hat er mir Kloppe angedroht und wollte mir auf die Fresse hauen dafür, dass ich nur die Frage gestellt habe, was machst du, wenn einer deiner Witze nicht ganz so funktioniert.
Ich kann mir vorstellen, dass da bist du behindert. Ich hau dir auf die Fresse, ey.
So die Richtung.
Ah, ihr redet von Super Mario.
Wir reden von einem Kollegen. Wir reden von einem Kollegen. Und es endete damit irgendwie, ich hatte, glaube ich, hab dann bei einer anderen Fernsehproduktion nochmal wieder getroffen, er hat mich nur gesehen, drehte sich um und sagte, ach du Scheiße, die Kochfotze kommt.
Oh, so, also ja, war extrem.
Ich wollte gerade sagen,
da kommt immer so was wie Kochfotze oder
Bodyshaming ist das.
Wie heißt noch hier der beste Kulissenbauer, der alle großen Shows der Welt ausstattet?
Ja,
wie heißt er noch?
Ich weiß.
Florian Wieder.
Danke.
Florian Wieder. Der hat eben für den Supercomedian auch mal, und den hat er als Laubsägenmongo beschimpft.
Das ist sowas von unkorrekt. Was kann die Laubsäge dafür? Aber wirklich, diese Situation, das war so krass, wo ich gedacht habe, Alter, das war so ein Negativbeispiel für Menschen, wie man nicht sein werden will. Und ich bin so froh, dass ich ihn getroffen habe, weil dadurch habe ich einfach ein Regulativ, eine Kontrolle und das ist mein Lackmustest für Scheiße sein.
Ja. Ja.
Ohne Wenn und Aber. Und ich weiß, Menschen reden nicht gerne drüber, weil alle müssen ein bisschen vorsichtig sein. Ich habe Gott sei Dank ich nenne keine Namen. Dazu muss es nicht kommen. Aber es war einfach echt ein unwürdiger Moment für alle Beteiligten.
Ey, genauso geht es mir auch, dass ich dann immer denke, so will ich nicht werden.
Ja, ja. Das ist auch ganz geil.
Man behandelt die Leute gut.
Und man liest immer wieder so von bestimmten Menschen, wie sie angeblich sind. Oder man hört auch mal das eine oder andere. Und da habe ich es halt erlebt und dachte, so möchte ich nicht sein.
Man will ja auch nicht so wie Dieter Bohlen werden.
Ne? Den finde ich ganz gut.
Der behandelt doch auch sein Umfeld so kacke.
Macht er?
Ja.
Das Einzige, was
Dieter, das ist derselbe halt ohne Humor.
Man muss immer ein bisschen aufpassen, was man sagt. Aber Dieter Bohlen hatte früher eine Eigenschaft. Nee, ich sag's nicht. Das ist so.
Weißt du, was ich mich frage,
Tim? Ich frag mal alle bei DSDS oder Supertalent, alle, die da im Team arbeiten.
Pietro auch?
Die dürfen, ich meine, sie sagen ja nichts. Ich meine jetzt so hinter der Kamera. Ja. Ne? Aber so nach 3 Gin Tonic an der Hotelbar, von der du gerade gesprochen hast, kommen ja dann die Geschichten doch raus. Ne? Es ist menschenverachtend, absolut unwürdig.
Ich gebe mir wirklich Mühe, freundlich zu sein in allen Bereichen. Und manchmal gelingt es nicht. Manchmal bist du müde, manchmal bist du so. Aber proaktiv einfach eine menschliche zu sein. Entschuldigung, da gibt auch kein anderes Wort für.
Nein,
da gibt es nichts. Da ist also
befeuert einfach die Diskussion um unwertes
Leben. Und da gibt es so ein Denken, wo ich sage, warum macht ihr das denn? Warum kriegen die Menschen eine Bühne? Warum sagt ihr nicht einfach mal hin und wieder, jetzt fahren wir wieder ein bisschen runter?
Ja, aber ich sag dir, Bohlen und der sogenannte Komiker sind wirklich die Schlimmsten in Deutschland.
Ist das wirklich so?
Das ist wirklich der Bodensatz.
Ja, mit beiden habe ich noch nicht gearbeitet, mit dem einen, den habe ich halt kennengelernt.
Aber weißt du, was ich mich frage?
Na?
Ist Kegeln mit Thomas anders als mit Dieter Bohlen?
So, jetzt rette uns bitte. Atze, rette uns. Das ist jetzt der peinliche. Das ist der peinliche Moment, wo
auf einmal
die
ganze
Stimmung im Arsch ist.
Jetzt geht's um Handwerk im Beruf. Jetzt kann ich nur sagen, wir müssen jetzt.
Das ist so mies.
Ich weiß, wie man es retten kann.
Ja.
Ich habe mit Thomas Gottschalk mal gekegelt und ich muss sagen, es ist anders. Ich sage euch jetzt mal, wie ihr erkennen könnt, dass jemand ein wirklicher Star ist. Ich habe Tommy, unseren Tommy, ja. Hab ich,
der neue Single.
Genau, da brennt wieder die Hütte. Hab ich getroffen, ach du, jetzt kommt nur Klischee. Ich war in München und war vom Veranstalter im Bayerischen Hof.
Wahre Geschichte.
Ja. So, im Bayerischen Hof, so schräg gegenüber ist das Hugos. Ja. Da versammelte sich Schickimicki von München. Weil mein Tourmanager Geburtstag hatte, habe ich gesagt, Carlo, da gehen wir jetzt hin, ich gebe dir eine Flasche Shampoos aus. Wir saßen eine halbe Stunde, kommt Tommy um die Ecke. Ah, hier ist Servus, grüß dich. Ich dachte schon, ich wäre der einzige Promi hier. Und da habe ich, und ich dachte immer schon, ich wäre prominent. Aber da habe ich meinen Meister gefunden. Tommy ist ja wirklich einer der Nettesten, auch privat. Er hat ja wirklich, unterhält sich mit dem Hausmeister genauso wie mit dem Intendanten des ZDF. Top-Typ. Ja. Wirklich ein absoluter Top-Typ. Aber, wo unser einer noch, sagen wir mal, so winkt, um da eine Flasche Champagner zu kriegen, da macht der schon gar nichts mehr. Der guckt gar nicht mehr in die Richtung, der nimmt einfach ein Glas, hält das raus und geht einfach davon aus, dass jemand da jetzt in der nächsten Minute Champagner reingießen wird, was auch tatsächlich passiert. Und der hat wirklich, ich sag mal, 10 Glas Champagner getrunken, und ohne überhaupt zu bestellen oder in die Richtung auch nur zu gucken. Und da habe ich gedacht, daran erkennst du die ganz Große. Und deswegen ist Kegeln mit Thomas anders.
Aber es gibt so wenig Lichtgestalten noch. Also die ganz großen. Es ging ja gerade die Nachricht rum, dass Thomas Gottschalk zu seinem Geburtstag, ich weiß nicht, der wievielte das ist.
70. Der ist jetzt, wird dieses Jahr 69.
Wetten das nochmal wieder auf. Ja. Es wird nochmal Wetten das geben. Und also das finde ich ist eine brillante Entscheidung. Super,
finde ich auch.
Ich war ja schon 3-mal bei Wetten das eingeladen, allerdings immer nur bis zur Generalprobe. Dann wurde ich wieder ausgeladen, weil die Stars dann doch wirklich kamen. Also ich war immer nur so, ich sag mal, latentes Kamerafutter.
Hast du dir jetzt ausgedacht?
Nee, stimmt.
Wirklich
ich jetzt? Bin Ersatzgast bei Wetten das.
Oh Gott.
Also das war ganz schlimm.
Dass du mir nochmal leid tust. Das meinst wirklich, du ernst? Ja,
kein
Scheiß. Du warst
3-mal.
Nur so ein
dreimal
fürs Bild.
Ja, und bei der Einladung geben sie natürlich das Gefühl, dass du erste Wahl bist. Und dann denkst du schon, jetzt spiele ich aber hier erste Riege Deutschlands Medienlandschaft mit. Und denkst, das ist so, Wetten, das ist so Ritterschlag als Gast.
Da war
auf jeden Fall. Aber da waren sie alle, die Großen. Und wenn du da bist, da waren keine Kleinen. Damit wurdest du zum Großen, automatisch. Und ich war immer eingeladen und dann hieß es so, der Part ist gestrichen.
Und warst du enttäuscht?
Beim ersten Mal habe ich noch gedacht, oh Mensch, schade. Beim zweiten Mal dachte ich so, und beim dritten Mal habe ich rausgefunden, dass ich wirklich nur als Ersatz eingeladen war. Also sprich, und der Prominente sein Kommen angekündigt hat. Und
für wen?
Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, es war sogar Tom Hanks. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Ah, dann geht's ja.
Ich bin so wirklich ausgeladen worden. Und dann wurde ich noch einmal angefragt, so, weil ich das wohl spitz gekriegt habe. Unter fadenscheinigen Begründungen, und dann habe ich gesagt, nein, danke, ich mache nur noch Qualitätsfernsehen.
Ja, aber ich meine, für Tom Hanks, das könnte ich noch ertragen. So, stell dir mal vor, du stellst
oder fest,
du bist nur Ersatzgast, aber für Michael Wendler
oder so. Ja, oder Dieter Bohlen war es.
Ich stelle mir gerade vor, wie Tim heimlich ins Hugo geht und wenn er dann dieses Glas Champagner sieht, schön reinpisst und sagt, nein, das ist dafür.
Nee, aber nee, das war wirklich...
Tommy hat es ja nicht zu entscheiden,
Gott sei Dank. Das ist dann, so ist es manchmal.
Aber die sagen das auch.
Nein, ich habe das hinten rausgefunden über die Produktion, dass es jemanden gibt, dort oder gab in der Unterhaltungsbranche oder in der Unterhaltungsebene vom ZDF, die mich nicht mochten.
Das war ja wie DDR.
Ja, also das heißt.
Also beim ZDF, das war ja so ein Machtapparat, der da im Hintergrund, da hatten ja 150 Leute, reisten 2 Wochen vorher schon an.
Ja.
Und du konntest nicht rausfinden, wer da überhaupt eine Funktion hatte.
Und ich wollte da, aber ich dachte so, einmal dieses Sofa, einmal wirklich Fame, also richtig Fame, Wetten, das war Fame. Für mich dachte ich nur, wenn du das, dann hast du den Olymp erreicht.
Wie oft warst du da?
7-mal.
Du blöde Sau.
Ernsthaft? 4-mal mit Gottschalk.
Und damit ist der Podcast für heute beendet.
Und 4-mal mit Lanz, ja.
Ja, schön war's. Dankeschön. An der Stelle, du bist nie ausgeladen worden. Ey, du bist witzig.
Wenn du als Komiker da eingeladen wirst, wollen Sie dich natürlich, aber Tom Hanks, wir stellen gerade fest, wir haben, unser Weg überschneidet sich immer wieder und die schönste Geschichte war natürlich auf dem Boot, aber ich war da tatsächlich derjenige, der Tom Hanks in Bremen die Katzenmütze aufgesetzt hat.
Ernsthaft?
Ja. Und es war auch eine Idee von mir. Lanz musste das alles ausbaden. Der kann gar nichts dafür.
Das heißt, du hast den Stuhl von Lanz abgesägt.
Obwohl ich mit Markus ja befreundet bin.
Ja,
und ich fand das auch wirklich eine gute Idee. Aber die Geschichte ist, ich erzähle sie ganz kurz in 3 Sätzen, weil sie ist eigentlich unglaubwürdig.
Mit Tommy Champagner saufen und Lanz absägen.
Ja, Tom Hanks fand das auch witzig übrigens. Die Presse hat das dann nachher so hoch, aber er fand das auch witzig. Also, wir haben hinterher im Catering haben wir noch jede Menge...
Hier schließt sich der Kreis, Sender und Empfänger, ne?
Ja, ganz genau, ganz genau. Nein, ich hatte, und die wahre Geschichte ist wie immer ganz banal.
Ja.
Ich habe mit meinen Kumpels aus Münster, wir hatten noch diese alte Katzenmütze und dann ging es darum, Tom Hanks ist doch auch da, schaffst du es, dem die Mütze aufzusetzen? Ja. Doch. Du, das ist die Story dahinter.
Du elender Hund.
Das ist die Story dahinter.
Und es ist so erbärmlich.
Nein, eigentlich nicht.
Wir haben das Bild hier noch.
Eigentlich nicht.
Ja, und das sollte ein Witz sein, dass er so guckt. Du weißt ja, dass er ein sehr, sehr toller und humorvoller Wahnsinn. Mensch ist.
Ja,
so, und dann hat er so getan, so, mein Gott, was muss ich hier alles ertragen? Da Lanz natürlich nie mit der Bild gesprochen hat, war das ein willkommener Anlass, um Markus einen reinzuführen.
War das auch mit dem Sackhüpfen?
Ja.
Das war dieselbe Nummer.
Ja.
Das war der Moment, wo ich, und wie gesagt, ich mag es auch, aber da dachte ich auch so ein bisschen, ist schon ganz gut, dass ich ausgeladen war.
Markus Lanz kann doch nur wirklich nichts dafür, dass die Redaktion sich für Spielchen ausmacht.
Ja, es gibt ganz viele Situationen, wo der Hauptprotagonist gar nichts dafür kann. Ich fluche auch gar nicht so viel bei Kitchen Impossible. Tue ich auch nicht.
Jetzt muss ich dir mal ein echtes Kompliment machen.
Ich schaue
eh nicht so viel Fernsehen, aber so Kochsendungen natürlich sowieso nicht.
Hängt ein bisschen.
Und dann habe ich letztens, hattest du eine Köchin.
Tanja Granditz.
Genau, die Tanja.
Ja.
Und ich war fasziniert von der Produktion. Bin ja so
alter
Cineast. Das Licht, die Schnitte, das Thema, ihr beiden, also diese Leidenschaft, mit der ihr auch dabei war.
Ja.
Die Musik. Wirklich, Hut ab, also ganz ehrlich.
Dankeschön.
Tiefen Respekt.
Dankeschön. Läuft
ganz das, tolle Show.
Läuft seit 4 Jahren.
Ja.
Nee, wirklich, vielen Dank. Gibt es Trends in der Comedy, wo du sagst, das geht mir richtig auf den Sack? Also, weil ich bin ja in meiner Profession unterwegs. Und
Melzers Senf. Der mit dem bitteren Beigeschmack. Tims Meinung zu Themen.
Es gibt so bestimmte Entwicklungen, es gibt eine Küchenrichtung zum Beispiel, mit der ich so gar nichts anfangen kann. Ich finde es toll, dass sie da ist, ich finde es toll, dass sie unsere Welt bereichert, nur ich bin da raus aus der Nummer.
Ich kann das schon sehr gutieren, obwohl es mir nichts sagt. Also Felix Lobrecht ist jetzt so ein Fall, den finde ich eigentlich ziemlich gut. Hm. Schlau gemacht, auch alles sehr bewusst. Nur mit dem Witz kann ich nichts sagen. Ich kann da nicht lachen. Nur ich habe Respekt, was er da macht und wie er das macht und wie bewusst er das eben auch macht. Da würde ich sagen, das sagt mir da nichts. Das ist vielleicht wie Molekularküche, 45 Gänge.
Ich weiß jetzt nicht, wer Felix Lobrecht ist, wenn ich ehrlich bin.
Das ist so ein neuer Berliner Komiker, der ist noch jung, der ist 30.
Ja.
Macht was? Tja, wie soll man die Comedy beschreiben?
Ja. Also ich würde jetzt mal sagen, es ist wahrscheinlich so ein bisschen Street-Comedy, ne? Er spricht sehr derbe.
Er kommt auch aus Neukölln und so richtig aus der Ecke, wo er mit den ganzen, mit den Abu Chakas dieser Welt.
Also so wie du früher.
Ja, nur nicht so hart.
Ja.
Und der ist wahrscheinlich der richtige Mann zur richtigen Zeit. So 4 Blocks. So, okay. Als wäre das ein Komiker, der so daraus vorbildet. Aber er hat Politikwissenschaften in Marburg studiert, was er immer wieder.
Was aber keiner weiß.
Was er immer wieder betont. Und ich spüre auch, dass dieser Typ echt clever ist.
Ja.
Und sehr gebildet ist.
Oder glaubst du das, weil er Politikwissenschaften studiert hat?
Nee, nicht nur deswegen, aber du merkst natürlich im Programm oder in dem Podcast, den er zusammen mit seinem Autor hat, merkst du natürlich, wie viel Fund dahinter ist. Und da ist schon ein ganz schönes Fund dahinter. Da muss ich aber sagen, verstehe ich nicht, aber ich finde es trotzdem gut.
Ja.
Da müssen ja nicht nur Comedy gemacht werden, die ich verstehe. Außerdem, jetzt kann ich das Geheimnis mal lüften nach 25 Jahren auf der Bühne und im Fernsehen. Mich interessiert Comedy überhaupt nicht. Ich will mir nie ein Comedy-Programm machen. Ich bin jemand für ganze Geschichten. Ich lese lieber ein Buch oder gucke einen ganzen Film. Oder auch mal Kitchen Impossible, wie ich jetzt neuerdings festgestellt habe. Aber ich brauche die ganze Show. Ich brauche die Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise. Und so mit Tapas kann man mich nicht gut zufriedenstellen.
Ja, aber es ist doch teilweise schon geil, wenn da jemand ein besonderes Timing beherrscht oder eine Art und Weise, Dinge zu erzählen, dass lebendige Bilder im Kopf entstehen. Und also ich fand immer solche Fernsehkomedy langweilig. Also so die Sketch-Shows.
Ja,
die
so
fand
Sketch-Comedy,
ich. Das fand, ja.
Wie sowas wie Kanal Fatal oder?
Nee. Ich gehe nochmal, ich will nicht so negativ reden.
Ich muss jetzt aber was meinst du mit Fernsehkomödie? Also ist das sowas wie am Samstag? Ja,
so Sketchshows, die dreisten drei und sowas.
Okay, nee, guck mal, wenn ich im Publikum sitze und dich sehe, dann machst du es mir lebendig, dann kommt es an. Ich fand die Atze-Show nicht so lustig immer. Ich habe sie lustigerweise immer geguckt.
Ach, du meinst den Kiosk?
Alles Kiosk. Atze.
Ja. Oh. Ja, da waren einige gute Dinge dabei, aber das war eben auch so, das war sehr gestreckt. Und wenn ich dich live sehe, sehe ich dich als Person, da sehe ich dich, wie du erzählst, wie das Timing ist. Und das ist so geil, das ist so auf den Punkt. Das ist ja die wirkliche Kunst. Mhm. In Meinung.
Ja, du hast viel ja schon richtig gesagt, Kopfkino, ja. Ja, ich mache das ja auch gerne, nur ich gucke mir das bei anderen nicht so gerne an. Ich weiß nicht. Ich lache wahrscheinlich über andere Sachen, keine Ahnung.
Internationale Comedians?
Ja, schon mal. Ich war jetzt im Vorprogramm, da haben wir mal gewechselt.
Ja.
Das war so eine, natürlich wieder so eine Schnapsidee, nach viel Schnaps.
Ja.
War mit Oliver Pollack auf Tour und habe im Vorprogramm gespielt. Ich habe gesagt, ich möchte mal irgendwo im Vorprogramm spielen. Und da war aber New Yorker Stand-Upper dabei, Godfrey.
Ja.
Einer der besten Stand-Upper der USA. Und der, da muss ich sagen, da war ich echt begeistert. Aber so, ich habe nach 20 Minuten habe ich dann auch genug.
Ja, Pollock, ich meine, der macht es ja auch relativ einfach, noch als Held dann von der Bühne zu gehen, oder nicht? Der haut schon Dinger raus.
Ja, aber das füllt.
Warum darf der das?
Das füllt.
Ja. Weil er.
Ein Programm von ihm hieß, ich bin Jude, ich darf das.
Hieß es wirklich so?
Ja.
Ach, guck mal, gute Frage.
Also, ja, seine Eltern waren beide in Auschwitz, sind beides Auschwitz-Überlebende, dann darfst du das. Und zu Recht darfst du es natürlich dann auch. Ja, ich habe es jetzt auf der Tour noch besser begriffen, was er so macht. Aber du musst dir vorstellen, da sitzt das Feuilleton.
Ja, ja.
Das Feuilleton liebt ihn. So, jetzt kommt Atze Schröder. Du kannst als Journalist des Feuilletons, kannst du nicht positiv über Atze Schröder. Wir waren hier in Hamburg, Kampnagel.
Ja.
Da hat es Ärger gegeben mit dem Intendanten. Der sagte, Pollack, ja super, aber den Schröder wollen wir ja nicht haben. Der ist uns zu hart.
Ernsthaft
jetzt? Ja, natürlich.
Ich verstehe die Welt manchmal nicht.
Und dann, wo du gerade Welt sagst, jetzt habe ich in der Welt am Sonntag eine Kritik über den Abend gelesen. Als ich auf der Bühne war, die Hütte stand Kopf. Die Hütte hat wirklich, muss ich jetzt unbescheidenerweise mal sagen, klar, jetzt mit 25 Jahren Erfahrung weiß ich auch, auf welche Knöpfe ich drücken muss.
Ja.
Die Hütte hat gebrannt. So, aber wenn du den Artikel liest, dann denkst du,
da war
10 Minuten war da einfach nur Stille.
Das ist so, das hasse ich, das ist in der Kulinarik bei uns in der Gastrowelt genau das Gleiche. Wenn ich meine, am Ende des Tages, wir kochen mit Wasser, das ist der Humor als solches, es gibt Pointen und wenn die gut gemacht sind und die sind bei dir gut gemacht vom Timing her, wenn du dem nicht eine Ernsthaftigkeit, eine Tiefe gehst, weil du einer Gruppe angehörst oder einer Gruppierung mit der Rechtfertigung, dieses zu machen und so hart übertreibst an der Intellektualität, dann wird das als profan angesehen. Wenn du nicht in jedem zweiten Satz sagst, ich habe Politikwissenschaften studiert, ich habe dies gemacht, ich habe philosophisch, ich habe jüdische Eltern, ich habe das. Jüdische Eltern alleine reicht ja nicht. Ich muss noch jüdische Eltern im Auschwitz betroffen sein. Das ist auch legitim. Das
absolut.
Aber ich finde,
wollte ich gerade sagen.
Aber ich finde definitiv. Die Abwertung im zweiten, der zweiten Ebene finde ich nicht korrekt. Das ist, ich finde einfach diese ewige Scheißtrennung in Deutschland von E und U und
ja,
so.
Ja, wie du schon sagst, das ist ja
so brutal anstrengend.
Für die Gastroszene in Deutschland wahrscheinlich umso mehr. Stehst du einmal in einer Ecke, kommst du bis an dein Lebensende da nicht
und
wieder
raus. Ganz, ganz,
du bist in dieser Schublade.
Ja, ganz schwer. Und wenn du da nicht mindestens das regulär, deshalb finde ich diese Kombination von euch beiden sehr, sehr geil, weil ihr als Kreative, ihr habt es ja begriffen. Ihr versteht, dass da eben kein Unterschied ist. Ach so, ist Humor.
Wir mögen uns ja auch sehr und respektieren uns sehr. Ja. Und ich habe das nicht für möglich gehalten, aber das habe ich mir jetzt mal wieder beweisen lassen. Mich ficht das nicht besonders an, weil ich schon zu lange dabei bin. Im Gegenteil, ich habe eigentlich, als ich den Artikel gelesen habe, habe ich Tränen gelacht.
Ach, geil.
Es ist natürlich auch schwierig. Ne? Jetzt stell dir vor, du bist Chefredakteur bei der Süddeutschen. Wen schickst du zu so einer Veranstaltung? Da kannst du ja nur den Dümmsten hinschicken. Ne?
Was sich dann nachher im Artikel auch gezeigt hat, oder?
Ja, natürlich. Er ist einfach auch schlecht geschrieben. Und da verstehe ich dann wiederum keinen Spaß mehr, weil ich ja Literatur so liebe. Mhm. Wenn ein Text schlecht geschrieben ist, dann, also ihr könnt mich in die Pfanne hauen. Ich sag's mal mit Max Schmeling hat immer gesagt, ihr könnt über mich schreiben, was ihr wollt. Ihr müsst nur meinen Namen richtig schreiben.
Aber sehr geil. Also, was eine Kombination. Hätte ich davon erfahren, ich wäre definitiv hingegangen. Allein die Fallhöhe, allein der Unterschied. Allein das war
ein Bombenabend.
Also, das glaube ich aufs Wort. Das glaube ich wirklich aufs Wort. Und manchmal ist echt das Feuilleton einfach nur unfassbar. Ich habe auch so eine Figur, schreibt glaube ich nicht mehr so viel für die FAZ.
Oh.
Bei mir ist es Dollhase.
Der mag dich nicht?
Nein. Ich weiß, ich glaube, der kann mich gar nicht mögen, weil er mich gar nicht kennt und mich auch gar nicht versteht, der Pimmelpeter. Aber der meint eben immer wieder meinen Namen.
Eine Wertung.
Ein bisschen. Er hat wirklich mal sehr viel für die deutsche Gastronomie-Szene getan, weil er verbalisieren konnte, was sich auf dem Teller eigentlich an Spannung abspielt. Dann ist er allerdings in seiner Schleife verendet und hat Dinge erwartet und wollte, dass das so so zu sein hat, weil das ist seine Meinung und deshalb muss sich die gesamte Restaurantszene Deutschlands nach dem Knusper richten, wie ich immer sage. Der Knusper. Also wenn ich schon lese in irgendeiner Restaurantkritik oder in irgendeinem Ding, unter Knusper, die Erde oder so bestimmte Begrifflichkeiten, weiß nicht, das ist so.
Du erkennst ihn schon an seinem Schreibstil.
Nein, ich erkenne die Konsequenz seines Handelns, die eine sehr restriktive war, weil alle Menschen versuchen, ihm gerecht zu werden. Unter anderem, generell. Also nicht ihm, aber seiner Wahrnehmung, weil das wirklich ein Einfluss war. Sehr einflussreich. Früher, ich glaube, Ex-Tonscheibe Scherben. Also so ein bisschen so ein, ein frustrierter Alt-68er, der irgendwann mal eine Rechtfertigung dafür haben braucht, musste, dass er Champagner und Kaviar frisst. Also Champagner säuft, Kaviar frisst, um sich da eine gewisse Wertigkeit zu geben. Und dann ist es relativ einfach. Dann nimmst du einfach einen der prominentesten Vertreter, nämlich mich, hackst drauf rum, hat er ein paar Aufmerksamkeit und kann dann sozusagen, zieht er sozusagen Leute, die ihn dann auch lesen. Weil wenn er eine Kritik über Herrn Müller schreibt, dann ist das natürlich auch spannend und inhaltlich relevant, aber es zieht nicht so eine Aufmerksamkeit.
Lieber über einen Prominenten.
Das ist wie bei dem Gourmillot, ist einer der Restaurantführer, die ich sehr zweifelhaft finde, aber weil sie noch nie ein Wort mit mir gewechselt haben und gar nicht verstehen, was ich eigentlich mache. Ja. Die immer den Hänsler, den Melzer, die Poletto, also jeden, der in der Öffentlichkeit steht, erstmal relativ, bis auf ganz wenige Ausnahmen, die vorher schon in diesem Sternesegment waren, sehr bösartig und sehr nachlässig immer wieder kritisieren, weil es natürlich spannend ist, wenn die veröffentlicht kommt, dieses Magazins, zu sagen, verriss Hänsler, verriss Melzer, verriss dieses, das zeugt eine Aufmerksamkeit, so dass Leute eventuell sich dieses Magazin kaufen, um reinzublättern, wie geil das ist. Das ist Taktik, das ist eine Maschinerie, daran habe ich mich aber inzwischen gewöhnt.
Deren eigenes Marketing sozusagen.
Und sie stehen sich leider im Wege, weil wir arbeiten alle in derselben Branche und ich finde allein Comedy-Feuilleton, das ist ja schon, ist doch ein Widerspruch in sich.
Ja, ich meine, was
das
meine
ist wie Antwort
ist auch immer, irgendwann wirst du natürlich frech und ich sage, ja, du hast einfach nicht verstanden, du bist so blöd.
Ja, das war ich, also irgendwann funktioniert es einfach nicht mehr. Und das ist, es ist echt ähnlich, weil auf der einen Art und Weise ist ja auch unser Metier eine Art von Kunst. So, lieber Atze, das war lange.
Ja, das Wichtigste haben wir ja vergessen. Ne?
Was denn?
Toi, beim Schneiden.
Ich komme mir dann immer vor wie so ein,
sag
hier,
doch
wird,
mal
hier wird nichts geschnitten. Ich komme mir dann immer vor wie so ein raffgieriger Sack, ja, aber...
Sag mal. Ah! Du...
Achso, ich hab
dir wollte was mitnehmen. Er wollte es wieder mitnehmen.
Ist dir da warm unter deiner Dauerwelle geworden? Was ist mit Gastgeschenk?
Hab ich dabei.
Ich...
Münsterländer Töttchen.
Oha.
Kennst du Töttchen?
Das klingt ein bisschen...
Im weitesten Sinne ein Ragout.
Ja.
Ich wohne ja im Münsterland.
Also Kartoffel erkenne ich von hier.
Ja. Also im Originalrezept sind eben Kartoffeln drin, Kalbszunge, Kalbsinnereien. Mm. Kalbsinnereien, das müsstest du mir gleich nochmal erklären.
Ja, ja.
Und meine Vermutung ist, dass auch noch Altöl, ungeborene Alligatorenweibchen und ein paar Schraubenschlüsse mitverarbeitet wurden. Ich überreichte das hier mal. Das ist die Spezialität des Münsterlandes. Es hat so ein bisschen was von diesem, wie heißt das denn im Norden?
Lapskaus.
Du, Lapskaus.
Ah, Lapskaus hat aber schon, ist schon sehr positiv.
Ja, mittlerweile interpretiert ihr das.
Das ist immer so geil, das ist so ein typisches Gericht, wo ich sehr dankbar bin, dass du mir das mitgebracht hast, damit ich jetzt wirklich mal aus der Not heraus es probiere, weil rein visuell.
Das ist
rein visuell ist das ein Spezialitätenregal, an dem ich vorbeilaufe.
Ja, das sieht ja auch aus, wie schon mal gegessen.
Das meine ich.
Das ist mein Stammmetzger und der macht das selber immer ganz frisch und schöne Grüße.
Geil. Also wie gesagt, Innereien finde ich ein ganz großes Thema. Irgendwie.
Ja, aber was heißt denn Innereien?
Naja, halt, wenn du was aufschneidest, was da drin ist. Also bis auf
Darm. Fünf auf.
Leber, die Niere. Das Herz gilt auch noch, als Innereien. Die Milz, die Lunge, sehr lecker. Ist wirklich gar nicht schlecht, auch wenn viel Luft drin ist, aber kann man gut kochen. Das Hirn gehört auch ein bisschen dazu, die Zunge gehört auch im weitesten Sinne des Wortes dazu.
Ja, und soll dann, auch drin sein. Ne?
Ja. Und das Bries beim Kalb.
Ja,
auch noch.
Okay, ja.
Nicht der Brie, das ist der Käse immer nach wie vor, viele Leute. Also da gibt's einiges. Und das ist, wenn es frisch ist. Oder eben frisch gekocht und dann konserviert. Extrem lecker.
Ja, und bei Münsterländer Töttchen, da steht die Entwicklung jetzt gerade an. Die ersten Köche in Münsterland sind schon anders, fangen das anders zu interpretieren, ähnlich wie beim Lapskaus. Und vielleicht schmeckt mir das ja auch irgendwann.
Schmecken wird dir das definitiv. Hast du schon mal gegessen?
Ich habe das, meine Eltern haben mich früher mal gezwungen, das zu essen.
Ah, das ist so ein Irrglaube, dass Eltern immer gut sind für einen. Also das ist so, es gibt Gerichte,
genau, die können... Genau wie dicke Bohnen.
Es gibt Gerichte, die können Muttis, Vatis, Opis und Omis, und es gibt Gerichte, die können sie nicht. Meine Oma konnte keinen Fisch. Die konnte einfach keinen Fisch. Und das hat jahrelang dazu geführt...
Zu können?
Ja, nicht komplett so lange kochen, bis der Klebstoff draus wird. Weil es entwickelt sich eine gewisse widerliche Fischigkeit raus, die wirklich da ist jede sportliche Unterhose getragenerweise ein Genuss dagegen. Und das ist so ein Geschmack, den vergisst du nie wieder. Das ist wie Leber, die sich im Mund immer zu mehr entwickelt, wenn sie durchgebraten ist. Da verursachst du Schaden für ein Leben.
Und ja, das ist bei mir so. Der Schaden fürs Leben ist entstanden, weil meine Eltern mich früher gezwungen haben, und das ist halt das Aroma meiner Kindheit. Und das muss ich euch zum Schluss noch sagen.
Ja.
Das war die 1-Million-Frage, an der ich gescheitert bin.
Welche?
Bei Günther Jauch. Was ist der medizinische Fachterminus für eine, wenn man Lebensmittel ablehnt? Wenn man sie nicht mag. Ist es Brokkoli-Ekel? Ist es Sauce-Bernays-Syndrom? Ist es Törtchenallergie oder Spinat-Ekel?
Bei mir wäre es was mit Rosenkohl.
Es gibt einen feststehenden Begriff dafür. Das war die 1-Million-Frage. Ich habe dann
1-Million-Frage ist Brokkoli-Ekel.
Brokkoli-Ekel, Sauce-Bernays-Syndrom, Spinatallergie und warte, jetzt fehlt mir irgendeine Begrifflichkeit.
Also, eben hast du noch was von Tötchen gesagt.
Wir können, ja, damit wurde schon klar, dass ich es mir ausgedacht habe. Also wir können die 3 jetzt mal nehmen. Ich hatte 4.
Also Brokkoli ist mir zu speziell, Spinat ist sehr naheliegend, aber du hast das so Bernays so formuliert, und da das in der Kulinarik eher so ein bisschen wertiger gesehen wird, würde ich sagen, die Sauce Bernays.
Nicht schlecht. Ich hatte einen Telefonjoker, der Arzt ist, der wusste es auch nicht. Also Sauce Bernays-Syndrom, weil es zum ersten Mal mit Sauce Bernays nachgewiesen wurde, medizinisch.
Geil, 1-Million-Frage.
Aber ist das nicht schön?
Das ist eine Sünde, dass ich da nicht saß.
Also, bist du da auch wieder ausgeladen worden?
Hätte ich doch deine Telefonnummer.
ich bin nie wieder eingeladen worden. Das ist das, aber ich bin jetzt gerade
ausgeladen.
Was?
Du bist ausgeladen.
Nein, ich wurde nie wieder eingeladen. Ich war einmal da, habe ebenfalls Faust 500.000 Frage beantwortet, bin an der 1-Million Frage gescheitert. Ich weiß nicht mehr genau, welche Frage das war.
Wir sind seelenverwandt.
Aber 500.000 und ich, wirklich, da waren einige schlaue Köpfe, die das nicht geschafft haben.
Ja.
Und da wir beide auch nicht nur beide sehr schöne Frisuren haben, einen unglaublichen Wortwitz und dieselbe Leidenschaft fürs Unterhalten und 500.000 € Frage.
Wie viel hat Mario Barth geholt?
64, glaube ich.
Wer ist denn das?
So. Wir brauchen noch einen Namen für diese Folge. Ich werfe in die Runde. Hotel Atze oder
Tötchenfötchen.
Was wollt ihr trinken?
Nee. Darf ich einen Vorschlag machen?
Ja, bitte.
Ich habe noch eine frische Dorade
da. Genau, ich hab noch eine frische Dorade da.
Beschlossen.
Der ist wichtig, den müssen wir. Ich habe noch eine frische Dorade da. Man muss über.
Was willst du essen?
Ich beende die Geschichte, mit der Atze angefangen hat. Das Brechen im sitzenden Zustand hat sich nicht nur einmal abgespielt, sondern es wiederholte sich ein zweites Mal, woraufhin der rechts neben ihm Sitzende sich beklagt hat: Kannst du nicht mal in die andere Richtung kotzen? Das war das Einzige, was er machte. Derjenige, der es getan hat, drehte sich zu mir um und sagte: Nein, da sitzt ein Feinschmecker. Und das war das Ganze.
Da siehst du mal, was für ein Feinhumor Paul Banzer hat.
Großartig. Ja.
Auch ein feiner Kerl übrigens.
Sehr feiner Kerl, toller Typ.
Das Gegenteil von dem
Kollegen. Atze, vielen Dank.
Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
War mir eine Freude.
Es verging wie im Fluge.
Ja, lang war's.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh, wie gut das schmeckt.